Aufwachsen in meiner Nachbarschaft war manchmal schwierig, da sie unter dem Meeresspiegel lag und jedes Jahr überflutet wurde, was meine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, stark einschränkte, es sei denn, die Flut war tatsächlich in unserem Garten, was selten vorkam. Die meisten Kinder aus der Nachbarschaft spielten normalerweise zusammen Ball in unserem Garten. Insgesamt waren es wahrscheinlich 10 bis 8 Kinder, einige aus unserer Nachbarschaft, die wir der Boden nannten, und einige aus den umliegenden Nachbarschaften. Wir wählten Teams und spielten das beliebteste Spiel der Zeit. Als wir im November 1985 wegzogen, war es eine traurige Zeit für mich, weil ich die einzigen Freunde, die ich je gekannt hatte, zurückließ, von denen ich einige seit dem Kindergarten kannte. Ich war 15 und wir zogen aus mehreren Gründen um. Mein Vater bekam ein besseres Jobangebot in einem anderen Bundesstaat. Meine Mutter ging in eine Schule für Kuchendekoration und wollte ihr eigenes Geschäft in einer größeren Stadt gründen, und unser Wohnwagen zeigte bereits sein Alter. Aber ich denke, der wichtigste Grund, warum meine Eltern beschlossen, umzuziehen, war, dass die Bevölkerung des Bodens gewachsen war und es Menschen anzog, die nicht unbedingt die beste Qualität an Bewohnern hatten, wenn du verstehst, was ich meine. In den letzten Jahren, die wir dort lebten, kam die Polizei immer öfter. Der Boden schien zu einem Zufluchtsort für diejenigen zu werden, die nicht gerade gut mit der Polizei auskamen. Es kamen immer mehr Fahrzeuge die Straße entlang, die zu jeder Tages- und Nachtzeit schneller fuhren, als es sicher war. Es war am Wochenende selten, dass wir nicht rote und blaue Lichter an unserem Haus vorbeirasen sahen und das Heulen der Sirenen hörten. Eines Nachts landete ein Hubschrauber auf dem Feld gegenüber von unserem Haus und wurde von einem Krankenwagen empfangen. Wenige Minuten später hörten wir, dass jemand in ein Haus eingebrochen und erschossen worden war. Es war nicht mehr die eng verbundene kleine Gemeinschaft, die es früher war. Der Sommer 1984 war für mich auf mehreren Ebenen ereignisreich. Ich wurde im Juli 15, bekam meinen ersten Rasierer unter anderem geschenken und meine Stimme hatte endlich aufgehört zu quieken. Ich war auf 1,78 Meter gewachsen und spielte als Cornerback in meiner Schulfußballmannschaft. Mein Vater brachte mir bei, an Autos zu schrauben, indem er einen alten 83er Kuga reparierte. Ich würde ihn fahren, sobald ich meinen Führerschein bekam. Und last but not least, ich war in ein Mädchen verliebt, das in der Straße bei uns wohnte. Ihr Name war Heather und sie füllte all meine Gedanken. Wir hatten uns gekannt, seit ihre Familie etwa ein Jahr nach uns in die Nachbarschaft gezogen war. Und wir waren fast 9 Jahre zusammen im Schulbus gefahren. Sie war meine erste Schwärmerei, mein erster Kuss, meine erste Liebe, mein erster Herzschmerz, mein erstes alles. Heather war ein Jahr jünger als ich und wir gingen von sich gegenseitig hassen in der Grundschule zu einander tolerieren in der Junior High School. Als ich in die High School kam, ging sie noch in die Junior High, sodass wir verschiedene Busse nahmen. Ich erinnere mich an den ersten Tag, an dem ich sie als etwas anderes als ein dünnes, dunkelhaariges Mädchen von der Straße bemerkte. Es war, als die Schule nach den Weihnachtsferien wieder begann und sie mit einer neuen Brille in den Bus stieg. Seltsam, ich weiß, aber diese Brille schien ihre hübschen grünen Augen auf eine Weise zu vergrößern, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Sie erwischte mich dabei, wie ich sie anstarrte, als sie an mir vorbeiging, um sich zu ihren Freunden zu setzen, und lächelte mich an. Spangen. Wow. Als sie im nächsten Jahr in die Highschool kam, waren wir ein ernstes Paar. Ihre Mutter und meine Mutter waren gute Freundinnen, und ihre Mutter sagte immer etwas, das mich in Verlegenheit brachte. Ihr zwei werdet die süßesten Kinder haben. Oder, oh, ich glaube, ich höre Hochzeitsglocken. Natürlich neckte sie mich, aber trotzdem. Jedes Mal, wenn wir ihr Haus verließen, um spazieren zu gehen, Hausaufgaben zu machen oder was auch immer, warf ihr Vater mir einen ernsten Blick zu und sagte, sei nett. Ich wusste genau, was er meinte, und ich war immer nett. Meistens. Heather hatte Diabetes und es erstaunte mich immer, wie sie jeden Tag Spritzen bekam. Jeden einzelnen Tag. Ich war beeindruckt von ihrem Mut und davon, wie sie es einfach als Teil des Lebens hinnahm. Eines Sommers brach sie sich den Knöchel, als sie von einem Pferd sprang, das erschrocken war. Also fuhr ich jeden Nachmittag mit dem Bus nach Hause, brachte ihre Bücher zu ihr und ging dann zu Fuß nach Hause. Ihre Mutter lud mich immer zum Abendessen ein, aber ich blieb nie. Etwa eine Woche nach dem Bruch ihres Knöchels kamen wir eines Tages von der Schule nach Hause und auf dem Grundstück neben ihrem Haus stand ein neues Wohnwagenhaus. Ihre Mutter sagte uns, dass sie die Familie schon kennengelernt hatte und dass sie einen Jungen in meinem Alter und einen weiteren Sohn im Alter von etwa 8 Jahren hatte. Ich traf sie ein paar Tage später, als sie anfingen, den Schulbus zu nehmen. Robert war tatsächlich ein Jahr jünger als Heather. Er war ein großer, tollpatschiger, unbeholfener Junge, der eine dicke Brille trug und total in Dungeons & Dragons vertieft war. Er war ruhig und hielt sich zurück. Wir luden ihn ein, mit uns zu spielen und Fußball zu spielen, aber er war nie interessiert. Er las viel und blieb drinnen. Heather hatte mir schon erzählt, dass er sie immer beobachtete, wenn sie draußen war, aber jedes Mal, wenn sie ihm zuwinkte, tat er so, als ob er sie nicht sehen würde. Trotzdem war er ein netter Kerl. Er brachte mir bei, Dungeons & Dragons zu spielen und ein anderes Spiel, an das ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Sein jüngerer Bruder Jason war eine andere Geschichte. Jason war ein seltsamer Vogel, besonders für sein Alter. Sein Kopf war zu groß für seinen Körper und seine Zähne und Ohren waren auch nicht im richtigen Verhältnis zu seinem Kopf. Er war auch frech. Alles oder jeder, der etwas gesehen oder getan hatte, hatte es seiner Meinung nach besser gemacht. Es wurde so schlimm, dass er sogar Wörter erfand, um zu sehen, ob wir darauf hereinfallen würden. Er wusste alles über den Chevrolet Z56, einen 12-Zylinderwagen mit 6 Rädern, der im folgenden Jahr auf den Markt kommen würde und eines der begehrtesten Modelle von 1985 werden sollte. Er wusste alles über die neuen Kugeln, die das Militär entwickelt hatte, die jemanden hinter Ecken erkennen und durch Panzer schießen konnten. Ha, die verdammten Roten werden in ihren Stiefeln zittern. Eines Tages erwischte Heather ihn hinter ihrem Pumpenhaus. Er bückte sich und hatte den Rücken zu ihr gewandt. Sie fragte ihn, was er da mache, aber er antwortete nicht. Also ging sie zu ihm und sah, dass er einen toten Vogel gefunden hatte und die Federn und Haut abzog, wie ein Psychopath. Heather sagte, dass sie geschrien hatte und gefragt hatte, was er da auf Erden tat. Sie erzählte mir, dass er sich nie bewegte und einfach über die Schulter mit einem gruseligen Lächeln hinsah. Ich will den Schädel. Etwa einen Monat später erwischte Heathers Vater ihn im Pumpenhaus, wie er Schraubenschlüssel in seine Taschen steckte. Er packte Jason am Arm und nahm ihn mit zu ihm nach Hause, damit er seiner Mutter gestand, dass er stahl. Als Jasons Mutter die Tür öffnete und sah, dass ihr Sohn am Arm gepackt wurde, drehte sie durch und schrie Heathers Vater an, dass sie ihn verklagen würde. Etwa eine Woche später oder so kam Robert bei mir zu Hause vorbei und fragte, ob ich Jason gesehen hätte. Er sollte eigentlich zum Abendessen zu Hause sein, und es war fast dunkel. Ich hatte Jason nicht gesehen und teilte das Robert mit, aber meine Mutter hatte das Gespräch mitgehört und sagte ihm, dass sie Jason auf dem Feld gegenüber gesehen hatte. Sie sagte, er habe mit einem Hund gespielt, direkt vor der Tür des alten, verlassenen Stalls. Robert und Jason fehlten die nächsten 2 oder 3 Tage in der Schule. Das nächste Mal, als ich Robert im Bus sah, erzählte er mir, dass er Jason im Stall gefunden hatte. Jason hatte den Hund getötet, und es war überall Blut. Es war, als ob er im Blut gespielt hätte. Robert sagte, er sei nach Hause gerannt und habe seinem Vater davon erzählt. Sie sind dann wieder zum Stall gegangen und Jason war immer noch drinnen. Robert sagte, sein Vater packte Jason und zog ihn aus dem Stall, als er einen Haufen von Schädeln entdeckte. Er erzählte mir, dass dort Tierknochen von verschiedenen Tieren auf einem Regal lagen. Viele konnte er nicht erkennen, aber er konnte sagen, dass einer ein Vogel und ein anderer eine Maus war. Er sagte, dass auch größere Schädel dabei waren, wahrscheinlich 15 oder 20, und dass sie sich in verschiedenen Verfallsstadien befanden, einige hatten noch Hautreste dran. Überall waren Fliegen und der Geruch war fast unerträglich. Natürlich ging ich nach der Schule sofort zu diesem alten Stall, aber jemand hatte sie alle weggenommen. Der Geruch war immer noch furchtbar in der Luft, und ich sah, dass jemand Sägespäne auf dem Boden verstreut hatte. Robert sagte mir, dass seine Eltern in der Nacht, als sie Jason im Stall fanden, einen riesigen Streit hatten. Roberts Vater wollte Jason zu einem Arzt bringen, aber seine Mutter bestand darauf, dass er einfach ein Junge sei, der normale Jungsdinge mache. Jason war nach diesem Vorfall 3 oder 4 Wochen nicht mehr im Bus. Als er zurück zur Schule kam, war er nicht mehr derselbe. Er sprach mit niemandem und reagierte nicht, wenn man mit ihm sprach. Offensichtlich hatte jeder 1 Million und eine Frage, aber er ignorierte sie alle. Er starrte nur aus dem Fenster, mit offenem Mund, ohne ein Wort zu sagen. Rückblickend denke ich, dass er wahrscheinlich Medikamente bekam, aber zu der Zeit wusste ich das nicht. Irgendwann, als wir mit dem Bus fuhren und uns unserer Haltestelle näherten, begann Jason, sich selbst zu schlagen. Zuerst bemerkte es niemand, bis ein Junge namens Bobby sich in seinem Sitz umdrehte und Robert sagte, dass sein Bruder sich ins Gesicht schlug und sich Blut über seine Kleidung schmierte. Robert stand auf, setzte sich neben Jason und hielt ihm das Handgelenk fest, damit er aufhörte. Das war das letzte Mal, dass ich Jason sah, bevor ich 2 Monate später umzog. Als wir in unserem neuen Zuhause waren, rief ich Heather an, sobald wir unser Telefon eingerichtet hatten. Wir hatten uns bereits verabschiedet, aber versprochen, in Kontakt zu bleiben. Heather und ich tauschten Briefe und Karten aus, meistens, weil es zu dieser Zeit noch keine Handys gab und Ferngesprächskosten zu teuer waren. Also war ich auf nur 1 Stunde Telefonzeit am Wochenende beschränkt. Heather erzählte mir die wichtigsten Neuigkeiten in den Briefen, wann immer sie mir irgendeinen Klatsch mitteilen wollte, den sie nicht laut sagen wollte. So erfuhr ich auch, dass sie mit jemand anderem ausgegangen war. Jedenfalls erzählte mir Heather, wie Jason wieder in der Schule war und wie er jede Woche mindestens einmal in einen Kampf verwickelt war. Sie sagte, dass er jetzt wieder sprach, aber nur, wenn man ihn ansprach, und es war immer nur eine Antwort mit einem Wort. Er hatte immer einen finsteren Blick und ging mit den Händen zu Fäusten geballt umher. Sie sagte, dass an Dienstagen und Donnerstagen immer jemand sein Haus besuchte und etwa 3 Stunden blieb, bevor er wieder ging. Manchmal hörte sie, wie Jason mit dieser Person schrie. Es schien, dass sein Verhalten immer merkwürdiger wurde. Er war die ganze Nacht wach und stand vor seinem Fenster, starrte nach draußen und sah stundenlang zu. Heather erzählte mir auch, dass sie dachte, Jasons Mutter sei auf Drogen. Anscheinend hatte sie mit Heather gesprochen und sie immer wieder mit falschen Namen angesprochen. Einmal nannte sie sie Stephanie, dann Sandra. In den nächsten Jahren blieben Heather und ich in Kontakt. Sie erzählte mir von ihrem Abschlussball und schickte mir sogar Bilder. Zu dieser Zeit hatte ich jemanden kennengelernt und ich war nicht mehr so sehr besorgt darüber, dass Heather mit anderen Leuten ausging. Eigentlich war ich eifersüchtig, aber ich sagte es nie. 1986 schloss ich die Highschool ab, sie machte 1 Jahr später ihren Abschluss und hatte dann eine Hochzeitsankündigung im Jahr 1988. Das traf mich ziemlich hart, aber zu diesem Zeitpunkt war ich in der Lage, wirklich glücklich für sie zu sein. Allerdings fand die Hochzeit nie statt. Ich verlobte mich etwa 6 Monate später und trat 2 Monate später in die Armee ein. Wir schickten immer noch Briefe und Karten mehrere Male im Jahr. Ab und zu gab es Neuigkeiten über Jason. Er hatte einen Haufen Sachen aus Autos gestohlen, die vor unserem alten Haus geparkt waren, nachdem die Überschwemmungen einen Sommer lang kamen. Jemand hatte gesehen, wie er von Auto zu Auto ging und die Polizei gerufen. Er zerstörte alle Fenster unseres Nachbarhauses, als sie über das Wochenende weg waren. Er wurde beim Schießen mit einem Luftgewehr auf die Pferde eines anderen erwischt. Und er wurde auch des Angriffs auf ein Mädchen beschuldigt. Aber es kam nie etwas dabei heraus. Im Dezember 1990 wurde mein Trupp nach Saudi-Arabien für die Operation Desert Storm geschickt. Ich schickte Heather meine APO-Adresse und erzählte ihr, dass meine Verlobte mich im vorherigen Monat verlassen hatte. Sie sagte mir, ich solle vorsichtig sein und dass sie sich Sorgen um mich machte und bat mich, ihr so oft wie möglich zu schreiben, was ich auch tat. Ich erhielt einen Brief von ihr im Mai 1991, während wir immer noch im Ausland waren und keine Ahnung hatten, wann wir nach Hause kommen würden. Als ich den Brief öffnete, war auch ein Zeitungsartikel dabei. Es war ein Artikel über einen 15-jährigen Jungen, der seinen Nachbarn bei einem versuchten Raubüberfall erschossen hatte und nun wegen Mordes angeklagt wurde. Der Name des Jungen wurde aufgrund seines Alters zurückgehalten, aber es wurde der Name des Opfers genannt, Valerie. Zuerst dachte ich, Heather hatte mir den Artikel geschickt, weil wir beide Valerie kannten. Sie wohnte 2 Häuser von mir entfernt. Sie war eine sehr nette, lebhafte Frau und hatte einen riesigen dänischen Hund namens Ronto. Sie war eine dieser Personen, die immer gut gelaunt waren und nie etwas Negatives über andere sagten. Sie war eine dieser Personen, die die Welt durch ihre bloße Existenz besser machten. Dann wurde mir etwas klar und mein Herz blieb stehen. Es gab nur eine Person, die für das verantwortlich sein konnte. Nachdem ich den Artikel gelesen hatte, las ich den Brief. Heather schrieb mir, dass sie hoffte, dass es mir gut ging und dass ich bald nach Hause kommen würde. Dann erzählte sie mir, was passiert war. Offenbar hatte sich Jason mit einigen der härteren Leute aus dem Boden eingelassen und begann, Drogen zu nehmen. Er war hier und da in Schwierigkeiten geraten und es war schlimmer geworden, seit seine Mutter Anfang des Jahres weggegangen war. Robert war inzwischen verheiratet und in eine andere Stadt gezogen. Er kam eines Nachts zurück, um sie zu besuchen, und er und Jason gerieten in einen riesigen Streit. Heather konnte alles hören, weil es in dieser Nacht kühl war und sie ihr Fenster für frische Luft geöffnet hatte. Sie erzählte mir, dass sie das Geschrei hörte und sie gegen die Wände krachen hörte und Dinge zerbrachen. Sie sagte mir, dass einer von ihnen gegen ein Fenster gestoßen war und es zerbrochen war. Jason schrie so laut, dass seine Stimme versagte. Nach etwa 15 Minuten wurde es still und Robert ging. Heather sagte, dass sie hörte, wie Jason weinte und schimpfte. Sie sah ihn dann vor ihrem Haus in Richtung Valeries Haus gehen. Valeries Ehemann arbeitete tagsüber in einem Supermarkt und ging nachts aufs College. Er war auch in der Nationalgarde und war im Sommer oft weg. Wann immer er weg war, blieb Valeries Nichte bei ihr. Jason war in Valeries Nichte verliebt, aber ich erinnere mich nicht mehr an ihren Namen. Heather sagte, sie habe sich nicht viel dabei gedacht, weil sie versuchte, sich auf ihre Studien zu konzentrieren. Doch als sie Schreie hörte und Jason zurück zu seinem Haus rannte, dachte sie, dass Valerie ihm wahrscheinlich gesagt hatte, er solle verschwinden, besonders wenn er Drogen nahm oder so etwas. Heather konzentrierte sich wieder auf ihr Studium und vergaß es, bis sie etwa eine halbe Stunde später wieder Schreie hörte. Sie schaltete ihre Schreibtischlampe aus, um draußen besser sehen zu können, und als sie nachsah, war die Vorderseite von Valeries Haus offen. Gerade als sie die Polizei rufen wollte, hörte sie einen Schuss und sah Jason aus der Tür rennen, auf dem Weg zurück zu seinem Haus. Es erschreckte sie so sehr, dass sie sich nicht bewegen konnte. Sie saß im Dunkeln, beobachtete und hörte, war jedoch zu ängstlich, um Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie sich bewegte oder Geräusche machte. Jason war etwa 15 Minuten zu Hause, bevor er in das Auto seines Vaters stieg und fortfuhr. Als er außer Sichtweite war, rannte sie zu Valeries Haus. Der Nachbar, der zwischen Heather und Valerie wohnte, war bereits dort und hatte die Polizei gerufen. Valeries Nichte saß auf dem Sofa, ihre Beine an die Brust gezogen und weinte hysterisch. Herr Votal, der Nachbar, ließ Heather nicht ins Schlafzimmer gehen und sagte, »Halt die Tür geschlossen, du willst nicht sehen, was auf der anderen Seite ist.« Dann sagte er ihr, sie solle bei dem Mädchen bleiben, und sie warteten, bis die Behörden eintrafen. Heather fuhr fort und sagte, dass laut der Aussage von Valeries Nichte Jason gefragt hatte, ob er reinkommen und sich aufhalten könnte, aber Valerie hatte das für keine gute Idee gehalten. Die Nichte sagte, dass seine Nase und Lippe bluteten und er Schnitte und Kratzer an einem seiner Arme hatte. Man bat ihn zu gehen, und als er sich weigerte, drohte sie, die Polizei zu rufen. Genau in diesem Moment begann er zu schreien und verließ das Haus. Etwa 20 Minuten später, so die Nichte, hörte sie ein Geräusch an der Seite des Hauses und Ronto begann zu bellen. Als Valerie die Tür öffnete, drängte ein Mann mit einer schwarzen Skimaske sie mit einer Pistole im Gesicht zurück ins Haus. Er zwang sie, den Hund ins Badezimmer zu sperren und drohte, ihn zu erschießen, wenn sie nicht gehorchte. Als er sprach, erkannte die Nichte Jasons Stimme und die Schnitte an seinem Arm. Nachdem der Hund ins Badezimmer gesperrt war, zwang er beide, ins Schlafzimmer zu gehen und sich mit dem Gesicht nach unten auf das Bett zu legen. Er wollte wissen, ob sie Geld hatten, und Valerie sagte ihm, dass sich Geld in ihrer Handtasche befände. Dann wurde es etwa eine Minute lang ruhig, bis sie den Schuss hörte. Jason rannte daraufhin aus dem Haus. Die Polizei fand ihn einige Stunden später bei einem Freund, wo er verhaftet wurde. Später wurde er als Erwachsener vor Gericht gestellt und ins Gefängnis geschickt. Ich erinnere mich nicht an die Länge seiner Haftstrafe, aber soweit ich weiß, ist er immer noch inhaftiert. Als ich ihn zum ersten Mal als Kind traf, dachte ich immer, er würde zu einem schlechten Menschen heranwachsen. Ich hatte ihn von Anfang an durchschaut. Es gibt diese innere Intuition, die Menschen manchmal haben, bei der man den Unterschied zwischen schlechtem Verhalten und einer schlechten Persönlichkeit erkennt, selbst bei Kindern. Falls du dich fragst, wie es mit Heather und mir weiterging, wir heirateten schließlich, aber nicht einander. Entschuldige, wenn dich das enttäuscht. So lief es einfach. Sie heiratete einen Mann, den sie an der Universität kennengelernt hatte, und sie leben jetzt in Texas mit zwei Töchtern. Ich heiratete eine Frau aus Argentinien, und seitdem bin ich glücklich. Es ist lustig, wie das Leben manchmal zum Besten ausgeht, trotz der schlechten Zeiten. Letzten August wurde ich aufgrund schwerer Angstzustände und Depressionen in die freiwillige psychiatrische Abteilung des örtlichen Krankenhauses eingeliefert. Es war leider meine zweite Hospitalisierung. Und dieses Mal musste ich ein Zimmer mit einer Mitpatientin teilen. Niemand weiß genau warum, aber aus irgendeinem Grund entschieden sie sich beim Bau der psychiatrischen Abteilung Doppelzimmer zu haben. Deshalb wurden oft hochfunktionierende Patienten zusammen untergebracht. Als ich vor etwa einem Monat hier war, erinnerten sich die Schwestern noch an mich. Der Aufenthalt in der psychiatrischen Abteilung dauert normalerweise 1 bis 2 Wochen, da es sich um eine freiwillige Abteilung handelt und keine psychotischen oder gewalttätigen Patienten dort sind. Normalerweise schien meine Mitbewohnerin Jane ganz nett zu sein. Sie war eine unauffällige, zierliche Frau. Eine Sache, die sie wirklich gerne tat, war an ihrem Schreibtisch zu sitzen und Kreuzworträtsel zu lösen. Tatsächlich war das das Einzige, was sie scheinbar immer in dem Zimmer tat. Jeder Patient hatte einen Schreibtisch und eine Kommode, die direkt nebeneinander standen. Ich wurde gegen 18 Uhr ins Krankenhaus eingeliefert. Um 21.30 Uhr hatte ich meine Medikamente eingenommen und machte einige Meditationsübungen, bevor ich schlafen ging. Ich starrte auf ein wunderschönes Bild eines Baumes und eines Zauns, das an der Wand hing, und konzentrierte mich darauf, während ich meine Atmung verlangsamte. Dann bemerkte ich, dass es darauf eine Schrift gab, die ich vorher nicht gesehen hatte. Es war in Bleistift geschrieben und mit genug Druck in das Bild eingeritzt, dass man es fühlen konnte. Die Schrift lautete: Sie sind alle Lügner, Lügner. Es gab noch einige andere Dinge, die ich nicht ganz entziffern konnte. Es machte mir ein wenig Angst, aber ich dachte, es musste von einem vorherigen Patienten stammen, also ging ich zur Station, um es den Schwestern mitzuteilen. Wenn du schon einmal auf einer psychiatrischen Station warst, weißt du, dass es meistens ziemlich langweilig ist. Ich verbrachte die meiste Zeit damit, auf der Station umherzugehen. Einige Patienten zählten sogar ihre Runden. Anscheinend entsprechen 30 Runden einer Meile. Ich verbrachte auch etwas Zeit im Kunstraum und malte mit einer Gruppe. Ich begann zu bemerken, dass Jane nie an einer der Gruppen teilnahm. Tatsächlich verließ sie nie das Zimmer. Dann fiel mir auf, dass ich sie nie vom Schreibtisch hatte aufstehen sehen. Jedes Mal, wenn ich in ihr Zimmer kam, saß sie dort und arbeitete an ihrem Kreuzworträtsel. Ich dachte, das sei ihre Art, mit der Langeweile in diesem Ort umzugehen. Ich versuchte Smalltalk mit ihr zu machen, wenn ich herein und hinausging. Dann bemerkte ich etwas Seltsames. Das Kreuzworträtsel, an dem sie arbeitete, änderte sich nie. Es war immer das Gleiche, ohne Fortschritt. Ich würde es mit der Szene aus The Shining vergleichen, in der Mrs. Torrance entdeckt, dass Jack nur "Alles Arbeit und kein Spiel macht Jack" zu einem langweiligen Jungen geschrieben hatte. Es war ein ziemlich unheimlicher Moment, als ich bemerkte, dass sie den Verstand verlor. In der zweiten Nacht kam ich gegen 22.30 Uhr zurück, um zu schlafen, und sie saß immer noch am Schreibtisch und arbeitete an dem gleichen Kreuzworträtsel mit eingeschaltetem Licht. Ich zuckte mit den Schultern, weil sie inzwischen nicht mehr auf mein Hallo reagierte oder fragte, ob sie an der Gruppe teilnehmen würde. Es war möglich, dass sie auf Medikamente reagierte oder einfach keine Lust hatte zu reden, also schaltete ich mein Licht aus und zog den Sichtschutz zu. Die Medikamente, die ich zu dieser Zeit nahm, schlugen mich so stark nieder, dass ich schnell einschlief. Gegen 2 Uhr morgens wurde ich von einer medizinischen Assistentin geweckt, die meine Mitbewohnerin fragte, ob sie dachte, es sei Zeit, ins Bett zu gehen oder das Licht auszumachen, damit ihre Mitbewohnerin, also ich, schlafen konnte. Sie antwortete der Person nicht und schaltete das Licht nicht aus. Also drehte ich mich einfach wieder um und schlief ein. Irgendwann schaltete sie das Licht aus und ging zu Bett, weil ich später in völliger Dunkelheit aufwachte. Ich war verwirrt, da die Medikamente, die ich nahm, mich normalerweise 12 Stunden durchschlafen ließen. Dann hörte ich jemand sprechen. Es war Jane. Sie wiederholte immer wieder: "Jesse, hilf mir, Jesse, hilf mir." Ich antwortete: "Jane, geht es dir gut?" Aber sie antwortete nicht und wiederholte es immer wieder. Ich dachte, sie würde im Schlaf reden. Irgendwann schlief ich wieder ein, nur um später wieder aufzuwachen. Diesmal rief sie lauter nach Hilfe. Jetzt wusste ich, dass sie nicht im Schlaf redete. Ich versuchte, sie anzusprechen, aber sie nahm keine Notiz von mir. Sie erhob nur ihre Stimme: "Jesse, hilf mir. Ich brauche Hilfe, Jesse." Ich stand auf und ging zur Nachtschwester, die Jesse hieß. Ich sagte ihr, dass meine Mitbewohnerin nach ihr rief. Als wir ins Zimmer zurückkamen, war Jane hysterisch, schrie nach Jesse und versuchte, aus dem Bett zu kommen. Jesse tat ihr Bestes, um sie zu beruhigen, und ich war erschüttert, aber mir wurde wieder ein Beruhigungsmittel gegeben und ich schlief ein. Am nächsten Morgen war Jane nicht mehr im Zimmer, und ein Tisch, der einst neben ihrem Bett stand, war jetzt vor dem Badezimmervorhang platziert. Es gab keine Türen wegen der Selbstverletzungsgefahr. Als ich das Badezimmer aufsuchte, war eine ganze Toilettenpapierrolle im WC. Wieder ging ich zur Schwester, weil ich nicht derjenige sein wollte, der das Badezimmer überfluten würde. Ich hatte bereits ein privates Badezimmer versehentlich überflutet, als ich am ersten Tag hier war. Als ich auf den Flur ging, bemerkte ich zwei Dinge. Erstens stand eine medizinische Assistentin am Eingang zur Station und zweitens stand Jane auch vor der Tür. Die Tür öffnet sich nur, wenn jemand anruft, und ich war verwirrt, warum jemand die Tür bewachte. Ich erfuhr von einem anderen Patienten, der unter Schlaflosigkeit litt, dass meine Mitbewohnerin die Nacht damit verbrachte, auf der Station herumzulaufen und Möbel zu werfen. Schließlich hatten sie Sicherheit gerufen, um mit ihr zu reden, und sie beruhigte sich, stand aber dann wie eine Statue 4 Stunden lang vor der Tür. Ich machte meine gewohnte Morgenroutine mit Frühstück und Malen weiter. Ich fragte einige Assistenten nach meiner Mitbewohnerin, und sie sagten mir, dass sie seit Beginn ihrer Schicht um 6 Uhr dort stand. Es war inzwischen 10.30 Uhr. Das machte mich ein wenig nervös, aber ich malte einfach weiter. Ich bemerkte etwas aus dem Augenwinkel. Als ich aufblickte, sah ich Jane draußen am Zimmer, die hineinstarrte. Sie sah mich aufblicken und drehte sich schnell weg, aber sie bewegte sich nicht für mindestens 20 Minuten. Ich wurde unbehaglich und beschloss, wieder in mein Zimmer zu gehen. Diesmal folgte sie mir. Ich tat so, als ob ich nur etwas aufheben würde, und verließ das Zimmer wieder, um zur Assistentin an der Rezeption zu gehen. Ich sagte ihr höflich, dass ich paranoid klinge, aber dass ich glaube, dass meine Mitbewohnerin mir folgt. Sie ließ mich mit ihr am Empfangsbereich sitzen. Da ich nichts zu tun hatte, rief ich meine Versicherung an, als Jane mit 2 Plastikboxen voller Sachen kam. Als man neu in der Station aufgenommen wird, bekommt man eine Plastikbox mit verschiedenen Dingen, und diese Boxen waren voller ihrer und meiner Sachen. Sie hatte auch das Kopfkissen von meinem Bett genommen, das voller meiner Kleidung war. Ich bekam einen Nervenzusammenbruch. Warum hat sie meine Sachen? Das ist mein iPad. Ich fing an, in Panik zu geraten. Ich habe selbst Angststörungen und es standen 3 Schwestern dabei. Sie waren fassungslos und hatten so etwas noch nie gesehen. Ich lag nun weinend auf dem Boden, als sich jemand hinkniete und mir den Arm umlegte. Es wird alles gut, du wirst es überstehen. Ich schloss meine Augen und nahm an, es sei eine Schwester, aber zu meiner Überraschung war es Jane. Ich sagte ihr, sie solle mich nicht anfassen und bat die Schwestern, sie von mir fernzuhalten. Die Schwestern brachten mich in einen privaten Besprechungsraum, um meine Sachen durchzugehen. Sie teilten mir mit, dass Jane später am Tag in die Zwangseinweisung verlegt werden würde. Wegen Janes Verhalten durfte ich jedoch mein Zimmer nicht zurückkehren, bis die Verlegung abgeschlossen war. Während das alles passierte, hatte Jane sich nun an die Hintertür gestellt, die in eine Treppe zum Garten führte. Es gab keinen Weg für sie, die Tür zu öffnen, und sie stand dort einfach für Stunden. Irgendwann begann ich, sie zu ignorieren, obwohl sie mich immer anstarrte, wenn ich in ihrem Blickfeld war. Gegen 18 Uhr oder 19 Uhr war mein Mann gekommen, um mich zu besuchen, und wir spielten Karten mit einem anderen Patienten, der gerade in unsere Station eingezogen war. Wir saßen in der Cafeteria, die direkt neben dem Ort war, wo Jane wartete, getrennt nur durch eine Fensterwand. Ich glaube, sie stellte sich absichtlich dort auf, um mich im Auge zu behalten, während wir spielten. Dann sahen wir den Psychiater mit 2 Sicherheitsbeamten auf uns zukommen. Sie erklärte Jane, dass sie jetzt nach oben gehen müsse. Jane wurde unruhig und weigerte sich, sich zu bewegen. Ein Sicherheitsbeamter versuchte, sie am Arm zu nehmen, aber sie raste aus, drehte sich zu einem der Fenster und begann dagegen zu schlagen, während sie mich anschaute und schrie, ich solle kommen und ihr helfen. Sie wurde buchstäblich schreiend und tretend nach oben gebracht. Ich war etwas erschüttert, aber wenigstens war sie jetzt weg. Ich bekam eine neue Mitbewohnerin, die ebenfalls Jane hieß, aber diese war sehr nett und war in der Abteilung, weil sie sich von Medikamenten entgiftete. Mein behandelnder Psychiater versicherte mir, dass meine Reaktion vollkommen normal war und ich begann, mich viel besser zu fühlen. Am nächsten Tag nach dem Mittagessen war es Zeit, den Garten zu besuchen. Ich ging tatsächlich gerne nach draußen. Es war eine Erfrischung nach so vielen Stunden im Inneren der Station. Zu dieser Zeit durften wir nur 30 Minuten draußen bleiben. Ich wurde nervös, als ich sah, dass Jane, meine ehemalige Mitbewohnerin, auch im Garten war, von der oberen Station. Ich fragte einen der Aufseher, ob ich in ihrer Nähe sitzen könnte, während wir im Garten waren, und sie sagten, es sei in Ordnung. Alles ging gut, Jane kam nicht auf mich zu. Du könntest denken, dass ich übertreibe, aber Jane ist eine der Personen, die nur so tut, als ob sie nicht aufpasst. Aber sie tut es doch. Als wir zurück ins Gebäude gingen, brach ich von der Gruppe ab, um so schnell wie möglich von Jane wegzukommen. Doch dann machte sie einen direkten Schritt auf mich zu und musste erneut festgehalten werden. Ich sah sie danach nicht mehr. Ich glaube, das Krankenhauspersonal hatte erkannt, dass es eine schlechte Idee war, sie in meiner Nähe zu haben, weil irgendetwas in mir sie auslöste. Und ich möchte nicht darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn sie weiterhin meine Mitbewohnerin gewesen wäre. Ich lebe in einer kleinen Stadt im Norden von Kentucky. Wenn ich klein sage, meine ich mikroskopisch. Ein nettes Viertel, wenn auch ein bisschen stereotypisch südlich, niedrige Kriminalitätsrate, jeder kennt jeden, viele Fundamentalisten und Pickups. Als Erwachsener ist das nicht unbedingt mein Ding, aber insgesamt schien es ein sehr sicherer Ort zum Aufwachsen zu sein. Du musstest zu Fuß zur Schule gehen, weil es keinen Schulbus gab. Die Stadt war so klein, dass du in etwa 20 Minuten von einem Ende zum anderen gehen konntest. Eine große Fußballstadt, aber sonst gab es nicht viel zu tun. Die größten Sehenswürdigkeiten waren die Kirche, das Fußballfeld und der Kroger. Das passierte mir, als ich 16 Jahre alt war. Es war ein typischer Freitagabend und ich war zu Hause und verbrachte Zeit mit meinem kleinen Bruder, der zu dieser Zeit 9 Jahre alt war. Wir hatten kürzlich neue Nachbarn bekommen. Sie hatten einen Jungen namens Austin, der etwa im Alter meines Bruders war. Sie wurden ziemlich schnell beste Freunde. Es war immer ein Fußballspiel am Freitagabend. Ich war nie wirklich ein Fan von den Spielen. Für mich war es so, dass ich, nachdem ich eines gesehen hatte, fast alle gesehen hatte. Trotzdem ging ich ab und zu zum Feld, um mich mit ein paar Freunden zu treffen und nachher etwas zu unternehmen, aber das war ungefähr das Ausmaß dessen. Das Telefon zu Hause klingelt und mein Bruder kommt zuerst dran. Ich bin ziemlich sicher, dass wir gerade ein Videospiel spielten, wahrscheinlich Super Smash Brothers auf dem alten GameCube, und wir hatten eine Art Geschwisterrivalität. Er war erschreckend gut für sein Alter. Diese Spiele waren echte Nervenkitzel. Er legt auf und sagt mir, dass Austin mit seinen Eltern beim Spiel ist und fragt, ob wir ihn abholen können. Ehrlich gesagt wollte ich nicht in der Menge von verschwitzten Rednecks sein und ich sagte ihm das auch. Komm schon. Seine Mutter sagt, er kann nicht ohne uns nach Hause gehen. Er möchte einfach nur hierher kommen und abhängen. Wir können ein 3-Personen-Turnier machen, bitte. Ach, um Himmels Willen, gut, lass uns gehen. Es war ein maximal 10 Minuten langer Spaziergang dorthin und zum Glück mussten wir nicht lange bleiben. Wir würden hinuntergehen, Austin abholen und dann sofort wieder hierher zurückkehren, um ein paar Videospiele zu spielen. Wir gehen die Sackgasse hinauf, biegen links ab und gehen die Hauptstraße entlang. Das Sportgelände war ganz unten am Hügel. Es war etwa Dämmerung und von oben konnten wir schon die Marschband und das Jubeln hören. Ich sah nicht viele Leute, aber es sah alles ganz normal aus. Ich erwartete nicht wirklich jemanden zu sehen, da die ganze Stadt praktisch beim Spiel war. Ich sah voraus, wo Autos geparkt waren und die meisten waren direkt bei der Abzweigung zum Stadion. Mein Bruder redete wie üblich. Hey, wusstest du, dass Eulen ihren Kopf fast komplett umdrehen können? Ich und Austin hatten einen Wurfwettbewerb. Meine ging so weit, dass ich sie fast nicht mehr sehen konnte. Hey, schau dir diese Blume an, die ist super. Etwa auf halbem Weg sah ich einen goldenen SUV, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite hielt, direkt gegenüber von uns. Er stand etwa 10, vielleicht 15 Sekunden, und dann stieg ein Mann aus, gerade als wir vorbeigingen, so dass er nun hinter uns war. Es war ein älterer Mann, Mitte 40, mit einem schmalen Gesicht, groß und drahtig, ein seltsames Lächeln. Zu dieser Zeit dachte ich jedoch nicht weiter nach. Es war nur ein Mann, der zum Spiel ging, wahrscheinlich um sich mit Freunden oder Familie zu treffen. Also gingen wir weiter wie gewohnt. Nach etwa 30 Sekunden oder so hörte ich ein Scharren. Ich drehte mich reflexartig um, um zu sehen, was los war. Der Mann holte uns auf. Alles klar, kein großes Ding. Er will wahrscheinlich nichts verpassen. Er wird uns hier in ein paar Sekunden überholen. Ich hätte auch gerne schneller gegangen, aber mein kleiner Bruder konnte mit seinen 9 Jahren einfach nicht mithalten, also gingen wir weiter, wie gewohnt. Aber nun hatte ich es im Kopf. Ein bisschen Zeit verging, vielleicht noch eine Minute, und ich begann zu denken, warum ist er noch nicht an uns vorbeigegangen? Als ich mich das erste Mal umdrehte, schien es, als ob er es eilig hatte, also drehte ich mich wieder um. Der Mann war nun direkt hinter uns, nah genug, um das gruseligste Lächeln zu sehen, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber ich muss mich korrigieren. Er war nicht direkt hinter uns, er war direkt hinter meinem Bruder. Und als ich zurückschaute, hatte er seine Arme ausgestreckt und griff nach ihm. Beinahe hatte er seinen oberen rechten Arm gepackt. Ich hatte diesen Creeper im Moment des Zuschlagens erwischt. Ich legte meine linke Hand auf den Rücken meines Bruders. Vielleicht vergingen 5 Sekunden, aber es fühlte sich viel länger an. Nachdem ich eine Armbarriere hatte, machte ich einen schnellen Blick auf die Straße. Es war niemand anderes da, keine Zeugen, keine Hilfe, und dieser Typ war viel größer als ich. Was zum Teufel sollte ich tun? Dann beugte ich mich hinunter und sagte, so ruhig und so ruhig wie ich konnte, »Hey, ich wette, ich kann schneller da sein als du.« Ich fing an, schnell zu gehen, und auch mein Bruder tat es. Ich hatte meine Hand auf seinem Rücken und schob ihn halb, so schnell er konnte. Ich sah das Sportgelände, und es war nur noch ein Stückchen den Hügel hinunter. Wir waren jetzt höchstens noch eine Minute entfernt. Nach etwa 30 weiteren Sekunden schien das gesamte Szenario in Zeitlupe abzulaufen. Ich drehte mich wieder um, der Mann hielt unser Tempo und blieb direkt hinter uns und er schloss auf. Jetzt fing ich wirklich an zu paniken. Er war wirklich hinter uns. Es gab keine andere Erklärung und ich hatte ihn fast erwischt, wie er meinen Bruder packen wollte. Und jetzt war er fast wieder in Reichweite. Er beschleunigte und sein Lächeln war ein Raubtierblick. Ich drehte mich wieder um und sah, dass wir dem Stadion sehr nahe waren. Nur noch ein kleines Stück und dann wären wir da. Da würde es Menschen ohne Ende geben. Wir mussten einfach so schnell wie möglich hinkommen. Ich versuchte, ruhig zu klingen, aber ich war mir sicher, dass ich es nicht tat. »Faster, komm schon, ich werde dich schlagen!« Wir rannten los. Ich achtete mehr auf ihn als auf das, was vor uns war. Ich versuchte, ihn die ganze Zeit im Blick zu behalten. Er dachte, das wäre ein Spiel. Ich erinnere mich, dass ich einen kleinen Hauch von Erleichterung fühlte. Er wusste nicht, dass jemand versuchte, ihn zu entführen. Er war ziemlich schnell für einen kleinen Kerl. Ich konnte den Eingang zum Stadion sehen und dachte, wir wären jetzt in Sicherheit. Als ich mich wieder umdrehte, rannte der Mann nun mit voller Geschwindigkeit. Es war einer der beängstigendsten Momente meines Lebens. Er war noch nicht ganz nah genug, also drehte ich mich schnell um und erhöhte mein Tempo auf die höchstmögliche Geschwindigkeit. Natürlich pumpte auch mein Bruder seine eigenen Beine bis zum Maximum, weil er das Rennen gewinnen wollte, damit wir später darüber prahlen konnten. Wieder sah ich direkt auf ihn. Ich hörte dumpfe Schritte hinter uns und wusste, dieser Mann kam uns gefährlich nahe. Mein Herz schickte elektrische Ströme der Angst in den Rest meines Körpers und gerade als ich ihn kommen hörte, erreichten wir das Stadiongelände. Es war ein scharfer Linksknick und boom, da waren Menschen überall. Zu diesem Zeitpunkt war Halbzeit und die Erwachsenen standen alle am Eingang und rauchten und redeten. Der Blick auf den Eingangsbereich und all die Leute war von einem steinernen Torbogen auf der Straße verdeckt, der das Stadiongelände markierte. Ich war noch nie so froh, eine Gruppe verschwitzter Landbewohner zu sehen. Der Mann war direkt hinter uns, und der Moment, in dem er die Ecke drehte und all die Menschen sah, ließ ihn in Panik geraten. Ich konnte den Überraschungsausdruck und die Angst in seinen Augen sehen. Ich drehte mich in diesem Moment um zu sehen, wo er war, und wir schauten uns direkt in die Augen. In diesem Moment hatte ich ihn überlistet. Er schaute sich nach allen um, blickte mich an, dann meinen Bruder, drehte sich um und ging zurück, von wo er gekommen war. Der Junge war außer Atem, aber schubste mich trotzdem, um seinen Freund zu holen. »Gib mir nur eine Sekunde, Mann.« Ich spähte um den steinernen Torbogen und sah, wie dieser Mann den Hügel wieder hinaufging, die Straße überquerte und in seinen SUV stieg. Dann fuhr er weg. Ich denke, genau da wurde mir die Ernsthaftigkeit der Situation bewusst, in der wir uns befanden, und die sehr reale Gefahr, dass dieser Monster da war, um uns zu bekommen, und was noch schlimmer war, er hätte uns wahrscheinlich bekommen, wenn wir nicht rechtzeitig ins Stadion gekommen wären. Die Menge schreckte ihn ab, und das hat wahrscheinlich das Leben meines Bruders gerettet. Wir fanden Austin, warteten aber, bis das Spiel vorbei war, und fuhren dann mit seinen Eltern nach Hause. Es war keine Belastung für sie, wir wohnten direkt nebeneinander. Ich war den Rest des Abends und ein paar Tage danach immer noch erschüttert. Diese kleine Stadt in Kentucky ist der letzte Ort der Welt, an dem man denken würde, dass jemand versuchen würde, ein Kind zu entführen. Außerdem habe ich niemandem von diesem Vorfall erzählt. Zu der Zeit war ich einfach so ängstlich, dass ich nicht darüber sprechen wollte, aber im Rückblick bin ich mir nicht ganz sicher, ob es die richtige Wahl war. Ich habe es meinen Eltern nie erzählt. Ich habe es nie meinem Bruder erzählt, der jetzt fast 20 Jahre alt ist und es wahrscheinlich verkraften könnte. Ich habe es ihm einfach nie gesagt, weil ich keinen Grund sah, ihm Angst vor etwas zu machen, das vor Jahren passiert ist. Und ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann war. Ich weiß nicht, ob er hier in der Nähe wohnte oder weit weg. Ich weiß nicht, ob er es nochmal gemacht hat oder ob er geschnappt wurde, ins Gefängnis ging oder vielleicht noch irgendwo da draußen ist. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Er war in dieser Nacht da, um meinen Bruder zu entführen und ich möchte nicht darüber nachdenken, welche verdrehten Pläne er für ihn hatte. Es erschreckt mich zu denken, wie das unsere Familie zerstört hätte, wenn mein Bruder entführt worden wäre und nie wieder gesehen worden wäre. Sich vorzustellen, wie er in der Dunkelheit nach unserem Namen ruft, während dieses Monster auf ihn herabblickt, ist nicht etwas, worüber ich gerne nachdenke. Aber ich kann dir so viel sagen. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich wirklich die Worte »Gott sei Dank für verschwitzte Rednecks« ausgesprochen habe. Im Jahr 2005, als ich 18 war, hatte ich gerade die Highschool abgebrochen. Ich war etwa in der Mitte des Schuljahres und hatte nicht genug Credits, um zu graduieren. Ich hatte auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und war insgesamt sehr frustriert mit meinem Leben. Ich war mehr damit beschäftigt, zu trinken, als mich auf die Schule zu konzentrieren. Also brach ich ab, kaufte ein Flugticket und zog zu meinem Cousin und seiner Freundin nach Washington State. Sie lebten in einer Stadt etwa eine Stunde nördlich von Seattle. Ich hatte auch ein paar Freunde, die ein Jahr älter waren als ich und in Seattle lebten. Ab und zu fuhr ich in die Stadt und verbrachte ein paar Tage mit ihnen, ging zu Konzerten und so weiter. Nach einem besonders langen Aufenthalt in Seattle entschied ich mich, wieder nach Norden zu meinem Cousin zu fahren. Da ich damals finanziell sehr schlecht gestellt war, verließ ich Seattle ohne einen einzigen Dollar in der Tasche. Als ich mich auf die Autobahn begab, bemerkte ich, dass ich fast kein Benzin mehr hatte. Ich dachte, ich könnte es noch bis nach Hause schaffen, aber natürlich begann mein Auto etwa 20 Meilen vor meiner Ausfahrt zu stottern. Zum Glück kam ich an einer Raststätte vorbei. Also fuhr ich dorthin, um an einem öffentlichen Telefon zu versuchen, die wenigen Kontakte zu erreichen, die ich hatte. Ich hatte kein Geld, also musste ich ein Sammelgespräch führen, um meinen Cousin zu erreichen, der zufällig 3 Stunden von seiner Heimatstadt entfernt und betrunken war. Kein Glück. Also versuchte ich es bei seiner Freundin, aber sie ging nicht ans Telefon. Alle, die ich in Seattle kannte, besaßen kein Auto, also war ich gerade ziemlich aufgeschmissen. Mein Cousin sagte, er würde morgen früh zurückkommen und mich auf dem Weg abholen. Also musste ich die Nacht an dieser Raststätte verbringen. Ich machte es mir bequem, lehnte den Sitz zurück und benutzte meinen Hoodie als Decke. Ich war etwa 20 Minuten dort, als ein Van in die Raststätte fuhr. Es war einer dieser Chevy Astro Vans. Der Van parkte und ein typischer Creeper stieg aus. Er war etwa 55, dick, glatzköpfig und trug eine dicke Brille wie Jeffrey Dahmer. Er begann im Parkplatzbereich umherzulaufen und in alle geparkten Autos zu spionieren. Es waren 3 weitere Autos außer meinem da. Dann ging er langsam direkt vor mein Auto und starrte mich für eine gefühlte Ewigkeit an. An diesem Punkt war ich mir ziemlich sicher, dass meine Zukunft darin bestand, in einer Dokumentation über Serienkiller erwähnt zu werden. Der Creeper stieg wieder in seinen Van und parkte ihn hinter mir, aber auf der anderen Seite des Parkplatzes. Ich parkte mit Blick auf die Toiletten und hinter ihm war ein Waldgebiet. Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht mehr entspannt, sondern saß aufrecht, hellwach und nahm meine Augen nicht von diesem Typen. Ich blickte in meinen Seitenspiegel und sah, wie er einfach in seinem Van saß und mein Auto anstarrte. Das ging etwa 2 Stunden so. Ab und zu stieg er aus dem Van und stellte sich in die Dunkelheit des Waldes, aber ich konnte immer noch sehen, dass er mich beobachtete, weil ich das Glühen seiner Zigarettenkippe sah, wenn er einatmete. Zu diesem Zeitpunkt war ich ziemlich nervös und musste dringend auf die Toilette, aber ich würde niemals in dieses Badezimmer gehen, während dieser Typ in der Nähe war. Ich beschloss, die Staatspolizei anzurufen und sie zu bitten, diesen Typen rauszuwerfen. Ich rief sie an, erklärte die Situation und sie sagten, sie würden einen Streifenwagen vorbeischicken. Also legte ich auf und ging ein wenig auf und ab, während ich den Creeper weiter im Auge behielt. Das Telefon der Raststätte klingelte plötzlich. Ich dachte, es wäre die Staatspolizei, die mich aus irgendeinem Grund zurückrief, also nahm ich ab. »Hallo, möchtest du eine gute Zeit haben?« Ich antwortete nicht, stand einfach nur in schockierender Stille da. »Lass mich dir eine gute Zeit zeigen.« »Was zur Hölle? Nein!« Ich legte den Hörer auf. Der verdammte Creeper hatte die Telefonnummer des Payphones und rief mich aus dem Wald an. Ich war leicht panisch, stand wie erstarrt da, aber bereit, im Falle eines Notfalls wie verrückt wegzulaufen. Ich behielt den Wald im Blick und das Telefon klingelte wieder. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich abnehmen sollte oder nicht, aber ich wollte die Staatspolizei nicht verpassen, falls sie aus irgendeinem Grund zurückriefen. Also nahm ich ab, sagte aber nichts. Komm schon, ich will dich nicht verletzen. Ich kann dir sogar etwas Geld geben. An diesem Punkt hatte dieser Idiot mich gerade bedroht, also ging ich sofort in den Wutmodus. Ich ging schnell zu meinem Auto, als mir einfiel, dass ich eine Axtstange im Kofferraum hatte, genau für solche Situationen. Als ich mich meinem Auto näherte, tauchte der Creeper aus dem Wald auf und begann, auf mich zuzukommen. Ich erreichte mein Auto, schnappte mir die Axtstange und zielte direkt auf ihn. »Du solltest besser in deinen Van steigen und verschwinden, oder ich werde deinen Schädel einschlagen.« Er blieb stehen, starrte mich an und beurteilte die Situation. Dann drehte er sich um, stieg wieder in seinen Van und fuhr langsam davon, ohne seinen Blick von mir abzuwenden. Ich zitterte am ganzen Körper vor Adrenalin. Als der Polizist endlich ankam, erzählte ich ihm die ganze Geschichte. Er nahm meine Angaben auf und sagte, dass er mich zu einem Denny's in der Nähe fahren würde. Es wäre sicherer, die Nacht dort zu verbringen. Dann fragte er, ob wir zuerst auf die andere Seite der Autobahn fahren könnten, um zu sehen, ob der Creeper einfach nur die Raststätte gewechselt hatte. Ich stimmte zu. Kaum fuhren wir in diese andere Raststätte, da stand da der Van. Der Polizist näherte sich dem Van und sprach etwa 5 Minuten mit dem Typen. Ich konnte sehen, dass der Polizist ihn ordentlich zur Rede stellte, ihm den Finger ins Gesicht zeigte und seine Stimme erhob. Der Polizist kam zurück und erzählte mir, was passiert war. Anscheinend konnte er nichts gegen den Typen unternehmen, um ihn anzuklagen. Das erschien mir merkwürdig, da der Typ mich über das Telefon bedroht und quasi Sex auf der Raststätte angeboten hatte. Aber ich konnte es nicht beweisen, dass er derjenige war, der mich angerufen hatte. Der Typ hatte keinen Führerschein. Er behauptete, ein Freund habe ihn abgesetzt und warte nun darauf, dass er zurückkomme. Der Polizist sagte ihm, dass er ihn verhaften würde, wenn er noch da war, wenn er wieder vorbeikam. Und dass er auch für das Fahren ohne Führerschein verhaftet werden würde, wenn ihn ein anderer Polizist antraf. Außerdem sagte er mir, dass er mehrere Ferngläser und einen großen Sack mit Bonbons auf dem Beifahrersitz gesehen hatte. Wie originell. Also ließ mich der Polizist bei Denny's absetzen und mein Cousin holte mich irgendwann ab. Ich erzählte ihm, was passiert war, und wir lachten darüber. Ende der Geschichte, oder? Nein. Als wir am nächsten Tag mit einer Benzinkanne zurück zu dieser Raststätte fuhren, bemerkte ich, dass ein Zettel unter einem meiner Scheibenwischer steckte. Es war von diesem verdammten Creeper. Es war in Form eines Gedichts geschrieben. Ich kann mich nicht genau erinnern, was da stand, aber es ging ungefähr so. Du hättest deinen Mund halten sollen, du dummes kleines Arschloch. Jemand hätte dir beibringen sollen, niemals zu petzen. Du solltest besser wieder an Mamas Brust gehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das ging noch mehrere Seiten so weiter. Der Typ hatte alle Bremsleitungen und alles, was er unter das Auto schneiden konnte, beschädigt. Wir riefen die Polizisten wieder an und sie kamen, nahmen den Zettel mit und ich gab meine Aussage ab. Das Auto gehörte nicht mir, sondern einem Freund, der mich aus meinem Heimatstaat Minnesota besucht hatte. Er wollte hier ein Auto kaufen und dann eine Roadtrip zurück nach Minnesota machen. Nach dem Vorfall entschloss er sich jedoch dagegen und ließ das Auto dort. Ich sagte ihm, dass ich später Pläne machen würde, um es abzuholen. Ich blieb nicht mehr lange in Washington. Ich sprach einmal mehr mit einem Ermittler. Sie wussten, wer der Typ war, aber es konnte nichts unternommen werden. Ich war darüber hinweg und wollte einfach weitermachen. In der kurzen Zeit, die ich nach dieser Nacht in Washington verbrachte, hielten mein Cousin und ich an jeder Raststätte an, die wir passierten, in der Hoffnung, diesen Typen zu finden. Rückblickend war es wahrscheinlich gut, dass wir ihm nie wieder begegneten, denn wir waren fest entschlossen, ihn fertig zu machen. Vor einigen Jahren war ich mit meinen 2 Hunden im Olympic National Forest im Bundesstaat Washington wandern. Wir waren schon 4 Tage unterwegs und etwa 32 Kilometer von der nächsten bekannten Gebirgsstraße entfernt. Ich befand mich auf etwa 2100 Metern Höhe, direkt dort, wo der Baumbewuchs dünner wurde. Als wir das Lager erreichten, das auf einer großen offenen Wiese auf dem Gipfel eines Nebengipfels lag, war es etwa 1 Stunde vor Sonnenuntergang. Mein großer Hund läuft normalerweise in der Nähe des Camps herum, während ich das Zelt aufbaue und das Abendessen zubereite, aber dieses Mal war es etwas anders. Er starrte immer wieder auf die steile, bewaldete Bergseite und bellte. Es war nicht das übliche Bellen, wie wenn er ein Eichhörnchen sieht. Er war definitiv besorgt über etwas. Am Tag zuvor hatte ich eine Notiz unter einem Stein bei der letzten Markierung gefunden, die besagte, dass ein Problembär in der Gegend war, der eine Gruppe von Campern belästigte, und ich war auf Katzenpfoten gestoßen, die ich am Tag davor gesehen hatte. Also war ich definitiv besorgt, dass es hier mehr als nur Eichhörnchen geben könnte. Ich entschied mich, einige der Felsen am Fuß des Hügels zu erklimmen, während ich die Hügelseite auf Bewegung absuchte, bevor ich meinen Bärenbeutel aufhängen wollte. Auch wenn Bäume auf der Hügelseite standen, waren nur die oberen geeignet, um meinen Beutel aufzuhängen. Falls du nicht weißt, ein Bärenbeutel ist eine wasserdichte Tasche, die benutzt wird, um Lebensmittel und andere Gegenstände vor Bären zu schützen, während man campt. Man muss sie in Bäumen aufhängen, damit die Bären nicht drankommen. Ich hörte oder sah nichts, aber mein Hund jaulte leise, als wäre da oben etwas. Also begann ich, den steilen Hügel hinaufzuwandern. Es war so steil, dass ich die Bäume benutzen musste, um mich abzustützen, damit ich nicht den Hang hinunterrollen würde, bevor ich 5 oder 6 Schritte bis zum nächsten Baum machte. Langsam kletterte ich also weiter den Hügel hinauf, sprang von Baum zu Baum und versuchte, mein Gleichgewicht zu halten. Ich war etwa 30 Meter höher, als ich ein Geräusch hörte, etwa 15 Meter vor mir. Mein Hund ging sofort von einem tiefen, leisen Knurren zu einem aggressiven Bellen über. Mein Herz begann aus meiner Brust zu schlagen und ich geriet in Panik. Millionen von Gedanken schossen mir in den Kopf. Wenn es der erwähnte Bär war, würde mein Hund versuchen, mich zu retten, was wahrscheinlich zu seinem Tod führen würde. Und wenn ich diesen Hang schnell verlassen musste, würde ich fast mit Sicherheit stolpern und auf die Felsen unten fallen. Ich fühlte mich in diesem Moment ziemlich verängstigt. Dann hörte ich meine kleinere Hündin anfangen zu bellen und durchzudrehen, die unten am Lager war, gerade außerhalb meiner Sicht. Ich hatte sie in meinem Zelt eingeschlossen, damit sie nicht wegläuft, während ich weg war. Nach ein paar Sekunden kam ich wieder zu mir und begann, meine Überlebensprioritäten zu ordnen. Ich rief meinen Hund zurück zu mir. Sein Name ist Loki. Er kam und setzte sich zu meinen Füßen, während mein Rücken gegen einen Baum lehnte. Also war ich im Moment etwas festgefahren. Aber mein Hund schien zu versuchen, mich vor etwas zu trennen, das da oben war. Also ließ ich ihn sich an mich lehnen, während ich versuchte, mich zu beruhigen. Dann merkte ich, dass ich völlig vergessen hatte, meine Stirnlampe anzuschalten. Also griff ich schnell nach oben, um sie einzuschalten, und schlug mir dabei fast ins Gesicht. Ich hatte einen enormen Adrenalinstoß, sodass meine Knie begannen zu zittern. Als ich die Lampe anhatte, bereitete ich mich darauf vor, Augen zu sehen, die mich anstarrten. Aber es war nichts zu sehen. Aber ich hatte gerade noch etwas gehört und mein Hund hatte es auch gehört. Was auch immer es war nicht entkommen oder hatte es nicht zu weit geschafft. Ich musste wissen, was da oben war. Mein Gedankengang war, es ist besser, es jetzt zu konfrontieren, als die ganze Nacht wie ein sitzendes Ziel zu warten. Während ich also den Hügel hinaufschaute, sprang Loki plötzlich vor und befreite mich. Er führte einen dieser falschen Angriffsversuche auf etwa 5 Meter weiter oben am Hügel aus. Er knurrte und schäumte dabei vor Wut. Endlich sah ich Bewegung. Etwas bewegte sich den Hügel hinauf. Mein Hund hatte, was auch immer es war, seine Deckung verlieren lassen, also konzentrierte ich mich jetzt darauf. Ich rief meinen Hund zurück und beobachtete still, was ich sah. Mein Magen fiel mir in die Knie. Ein Mann hockte etwa 20 Meter direkt oberhalb von mir, trug keine Tarnkleidung, sondern zerlumpte Kleidung mit einer Kapuze. Er verschmolz fast perfekt mit der Umgebung. Es war fast wie ein improvisierter Ghillie-Anzug, aber mit dem Gesicht frei. Ich konnte seine Augen nicht sehen und sein Gesicht war mit Dreck oder etwas anderem bedeckt, aber ich wusste, dass wir uns direkt anstarrten. Unsere Blicke trafen sich für das, was wie mehrere Minuten schien. Es wurden keine Worte gewechselt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich ihm unbewusst mitteilen wollte, dass ich meinen Boden verteidigen würde. Ich wollte, dass er wusste, dass ich ihn gesehen hatte, aber ich war wohl zu verängstigt, um überhaupt zu sprechen. Während ich ihn anstarrte, begann meine kleine Hündin am Lager wieder wie verrückt zu bellen. Es klang, als hätte sie Angst, also musste ich diesen Hügel verlassen, bevor die Dunkelheit vollständig hereinbrach, weil ich mich ernsthaft verletzen oder sogar sterben könnte, wenn ich versuchte, wieder herunterzukommen. Vorsichtig begann ich also, den Hügel hinabzusteigen, mit Loki, der nicht gehen wollte, aber auf mich hörte. Gelegentlich hielt ich inne, lehnte mich mit dem Rücken gegen einen Baum und schaute noch einmal in die Richtung, um sicherzustellen, dass alles klar war. Ich hatte gesehen, wer es war, und er wusste, dass wir es auch wussten. Schließlich erreichten wir die Felsen unten, und als ich darauf sprang, hatte mein anderer Hund aufgehört zu bellen. Ich konnte nur die Spitze meines Zeltes von dort aus sehen. Ich dachte, sie bellt nur so, wie Dackel das manchmal tun, aber als ich dort ankam, bemerkte ich, dass meine Hündin aus dem Zelt herausgekommen war und um das Lager herumlief und mit aufgestelltem Schwanz knurrte. Während ich versuchte, ruhig zu bleiben, dachte ich, dass sie vielleicht mit der Nase zwischen den Reißverschlüssen durchgeschlüpft war, aber ich war mir sicher, dass ich es vollständig verschlossen hatte, sodass sie das nicht hätte tun können. Hatte jemand sie herausgelassen? Nun, in einer Mischung aus Terror und Wut und dem plötzlichen Drang, etwas zu tun, griff ich in meine Tasche, holte meine Waffe heraus und feuerte einen Schuss in die Luft. Dann kletterte ich in mein Zelt, legte die Waffe neben mich und wartete bis zum Morgengrauen. Sobald die Sonne aufging, packte ich meine Sachen und machte mich auf den Weg hinunter den Berg. Es ging alles bergab, aber ich konnte den Boden nicht schnell genug zurücklegen, um noch am gleichen Tag zu meinem Auto zu kommen. Es war bereits dunkel, als ich das vorherige Lager erreichte, etwa 6 Kilometer von meinem Fahrzeug entfernt. Zum Glück waren dort andere Leute. Wir saßen um das Lagerfeuer, das sie gemacht hatten, und ich fühlte mich sicher und erleichtert. Sie erzählten mir, dass sie vorhatten, an den Ort zu gehen, an dem ich in der Nacht zuvor war, also erzählte ich ihnen detailliert, was passiert war. Es versteht sich von selbst, dass am nächsten Morgen alle zurück zu ihren Autos gingen. Das, was mich immer noch am meisten gruselt, ist, als ich zu Hause war und anfing, Bewertungen für die Wanderung zu lesen, die ich gemacht hatte. Andere Leute hatten ähnliche Erfahrungen. 2 Jahre zuvor war ein Mann aus der gleichen Felsenreihe nach einem Sturz tot aufgefunden worden und 1 Jahr später wurde eine Frau ermordet aufgefunden. Dies geht jetzt schon seit 5 Jahren so. Um anzufangen, ich bin 28 Jahre alt und leider vor 5 Jahren über eine gemeinsame Freundin auf einen Mann namens Bill gestoßen. Meine Freundin fühlte sich schlecht, weil sie kein romantisches Interesse an Bill hatte und dachte, dass sie genug von seiner Zeit beansprucht hatte, nur um ihn in der Freundschaftszone landen zu lassen. Also zeigte sie ihm ohne mein Wissen eine Menge Bilder ihrer alleinstehenden Freunde und mein Bild war das, das sein Interesse weckte. Ich glaube, der Fakt, dass ich noch nie in einer Beziehung war, machte ihn noch neugieriger. Meine Freundin gab ihm meine Nummer und er begann mir zu schreiben. Ich hatte zu der Zeit wirklich kein Interesse an einer Beziehung, aber ich wollte nicht unhöflich sein, also antwortete ich ihm. Was meine Freundin getan hat, um das zu arrangieren, war manipulativ. Also fühlte ich mich am Anfang irgendwie schlecht für ihn. Er begann irgendwann, mir seine ganze Geschichte zu erzählen, wie sein Vater ihn geschlagen hatte, wie seine Großmutter missbräuchlich war und wie er keine Freunde hatte. Er erzählte mir, dass er mit Selbstmordgedanken kämpfte. Später fand ich heraus, dass alles, was er mir erzählt hatte, eine Lüge war. Ich hatte absolut nicht vor, ihn jemals im echten Leben zu treffen, bis meine Freundin Bea, die ihm meine Nummer gegeben hatte, mir eines Tages schrieb, dass sie mit mir abhängen wollte. Wir wohnten etwa 1 Stunde voneinander entfernt und zu der Zeit hatte ich kein Auto, also fuhr mich meine Mutter zu einer Buchhandlung in der Nähe des Einkaufszentrums, wo wir uns treffen sollten. Bea traf mich draußen und nachdem wir uns begrüßt hatten und auf dem Weg ins Gebäude waren, platzte die Bombe: Ich hoffe, du hasst mich nicht dafür und bitte reg dich nicht auf, aber Bill und Philipp sind auch hier und ich dachte, wir könnten es zu einem Doppeldate machen. Phil war ein anderer Mann, mit dem sie sprach und an dem sie tatsächlich interessiert war. Sobald sie mir das sagte, hätte ich mich umdrehen, das Gebäude verlassen und meine Mutter zurückrufen sollen, um mich abzuholen. Aber wieder einmal hinderte mich dieser blöde Drang, nicht unhöflich zu sein, daran meine gesunde Vernunft walten zu lassen. Was sie sagen, ist wahr. Rückblickend ist alles immer klarer. Das Date war wirklich ereignislos und ich blockierte Bill praktisch in der Hoffnung, dass er das Interesse verlieren würde, aber stattdessen schien es das Gegenteil zu bewirken. Ein paar Wochen später fragte Bill mich, ob ich seine Freundin sein wollte. Jetzt, bevor jemand mich verurteilt, ich weiß, dass ich an diesem Punkt in meinem Leben viele schreckliche Entscheidungen getroffen habe. Ich würde zu der Zeit fast alles sagen, um Konfrontationen zu vermeiden, und ich teile jetzt meine Geschichte als Beispiel dafür, was passiert, wenn man zu ängstlich ist, um für sich selbst einzustehen. Ich sagte ja. Er erzählte mir einige sehr beunruhigende Dinge darüber, was er tun würde, wenn er keine Freundin fände, also spielte ich sein Spiel. in der Hoffnung, dass er das Interesse an mir verlieren und vielleicht jemand anderen finden würde. Das war der größte Fehler meines Lebens. Er wurde missbräuchlich mir gegenüber. Er fuhr mich zu seiner Großmutter, die 3 Stunden entfernt von meiner Heimatstadt lebte, und belästigte mich verbal und mental als eine Taktik, um mich zu kontrollieren. Und von dort aus wurde es körperlich und noch schlimmer. In einer weiteren Wendung fand ich heraus, dass meine Freundin Bea während dieser Zeit mit Bill geschlafen hatte, während er und ich zusammen waren. Zum Glück hielt dieses Desaster von einer Beziehung nur etwa 6 Monate an, bis er jemanden fand, von dem er dachte, dass er ihn leichter kontrollieren könnte als ich. Aber anscheinend lag er damit falsch und versuchte wieder mit mir zusammenzukommen. Aber meine Mutter, bei der ich zu der Zeit lebte, fand heraus, dass er von mir gestohlen hatte und sagte ihm, dass er nie wieder in ihr Haus zurückkehren würde. Ich bin ihr immer noch dankbar, dass sie das getan hat, denn das war wirklich das Einzige, was ihn davon abhielt, wieder in mein Leben zu kommen. Es ist schwer zu erklären, aber ich war irgendwie in einem Stockholm-Syndrom gefangen. Als er merkte, dass die Beziehung mit der Frau, für die er mich verlassen hatte, nicht zustande kommen würde, wartete er 6 Stunden lang vor meinem Haus in der Einfahrt, während er mich über 200 Mal anrief und mir Nachrichten schickte. Er kletterte sogar auf unser Garagendach, um an mein Fenster zu gelangen. Es ist viel schwieriger, als es klingt. Und als mein Vater von der Arbeit nach Hause kam, verschwand er. Er fuhr fast jede Nacht die 3 Stunden zu mir nach Hause und hörte nur auf, als er kein Benzin mehr hatte, aber nächste Woche fing er wieder an. Ich musste meinen Job wechseln, weil er immer wieder bei meiner Arbeit auftauchte und nach mir fragte. Auch nachdem ich diesen Ort verlassen hatte, informierten mich meine ehemaligen Kollegen, wenn er wieder auftauchte und nach mir suchte. Das ging 6 Monate so. Zum Glück hatte mein neuer Job Sicherheit und ich informierte sie sowie meinen neuen Chef über meinen Ex, der zum Stalker geworden war. Gott sei Dank fand er nie heraus, wo ich arbeitete. Bis heute blockiere ich immer noch seine neuen Profile in den sozialen Medien. Wir müssen auch unsere Hintertür austauschen, weil er alle paar Monate zurückkommt und versucht einzubrechen. Ich sehe ihn manchmal durch meine Nachbarschaft fahren, um mich daran zu erinnern, dass er immer noch hier ist und mich beobachtet. Die Polizei in meiner Gegend ist völlig nutzlos und ihre Reaktionszeiten sind lachhaft, aber die wenigen Male, dass sie erschienen sind, sagen sie ihm einfach, er solle weitermachen. Ich hoffe, er tut etwas, das ihn ins Gefängnis bringt und er eine Weile dort bleibt. Bis dahin muss ich weiterhin wachsam bleiben und an der Hoffnung festhalten, dass ich eines Tages wieder sicher fühlen werde. Ich verstehe, dass mein Verhalten zu dieser Situation beigetragen hat und ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich möchte einfach, dass jeder, der dies hört, daraus lernt und auch bessere Freunde auswählt, als ich es tat. Bea ist ein Tornado von Psychopathie. Sie dachte tatsächlich, sie würde mir einen Gefallen tun, indem sie mich mit diesem menschlichen Mistkerl zusammenbrachte, mit dem sie schlief. Jedenfalls danke, dass ihr mir zugehört habt und mir geholfen habt, das von meiner Seele zu bekommen. Als ich aufwuchs, lebte ich in einer ziemlich großen Mittelklasse-Wohnanlage. Das Jahr, in dem dies passierte, war 1988. Ich würde sagen, ich war etwa 5 Jahre alt, da es nur einen einzigen Eingang und Ausgang zur Anlage gab. Meine Mutter ließ mich ab einem sehr jungen Alter ziemlich frei herumlaufen. Mein Block von Wohnungen war der erste, den man passierte, wenn man in die Anlage kam, und meine Wohnung war etwa 30 Meter vom Haupteingang entfernt. Ich durfte den Block nicht verlassen, es sei denn, meine Mutter wusste, wohin ich ging. Ich war ein sehr neugieriges und aufgewecktes Kind und sehr gesellig. Meine Mutter nannte mich immer den Bürgermeister, weil ich eine ganze Reihe von Leuten in der Wohnanlage kannte. Ich hatte während meiner Zeit dort ein paar Begegnungen mit seltsamen und unangenehmen Leuten, aber nichts, was jemals zu einer gefährlichen Situation eskalierte. Meine Eltern waren beide ziemlich zäh und lehrten mich frühzeitig über Straßensicherheit und Selbstverteidigung. Sie erklärten mir auch, dass es manchmal in bestimmten Situationen okay sei, mit Fremden zu sprechen, weil nicht jeder schlecht ist. Aber sie brachten mir auch bei, wie man erkennt, wann jemand gefährlich sein könnte. Es gab zu einer Zeit einen besonders unheimlichen Eismann. Er hatte einen Billy Ray Cyrus-mäßigen stacheligen Mullet, trug immer ein Tanktop und hatte wirklich schlechte Akne. Außerdem hatte er sehr seltsam angeordnete Zähne und eine grunzende Nase. Zu der Zeit hielt ich ihn für Mitte 40, aber im Rückblick war er wahrscheinlich Ende Teenager oder Anfang 20. Er liebte es, mit den anderen Kindern über Wrestling zu sprechen, was damals sehr beliebt war. Einmal ging ich mit meinen Freunden zu seinem Truck, als er draußen vor dem Pool parkte. Ich hatte nicht genug Geld für etwas, also sagte ich, vergiss es, ich habe nicht genug. Aber er gab mir trotzdem etwas, egal wie viel Geld ich hatte. Es schien nett, aber ich mochte das unheimliche Grinsen, das er mir zuwarf, überhaupt nicht. Also, wenn ich das Eiswagenthema draußen hörte, spähte ich immer aus dem Fenster, um zu sehen, welcher Eismann in die Anlage fuhr. Wenn es nicht er war, ging ich nach draußen und holte mir ein Eis. Wenn es er war, blieb ich lieber drinnen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit zwischen meiner ersten Begegnung mit ihm und der letzten vergangen ist, aber dazwischen gab es einige Gelegenheiten, bei denen ich nach Hause kam oder aus irgendeinem Grund in einen anderen Teil der Anlage ging. Wenn ich zufällig die Hauptstraße entlang ging, fuhr er oft direkt neben mir auf dem Bürgersteig und ich tat einfach so, als ob er nicht da wäre und versteckte mich schnell im Hof. Er sagte dann Dinge wie, »Warum hast du so Angst vor mir? Ich bin ein netter Kerl, du machst mich traurig.« Eines Tages sagte meine Mutter, dass ich den Block aus irgendeinem Grund nicht verlassen dürfe. Meine Freundin wohnte in der Wohnung an der Ecke des Blocks neben meinem, also setzte ich mich an die Ecke meines Blocks, die ihr am nächsten war, und sie setzte sich an ihre Ecke. Sie durfte wohl auch nicht in meinen Block. Wir redeten und warfen uns gegenseitig Spielzeug zu, als ich das Geräusch des Eiswagens hörte. Obwohl ich am anderen Ende meines Blocks war, sah er mich, als er einbog. Er fuhr direkt auf mich zu und ich rannte sofort und versteckte mich wieder, bis er weiter in die Anlage fuhr. Ich wartete so lange, bis ich das Geräusch der Musik nicht mehr hörte. Ich ging wieder zur Ecke und meine Freundin war schon drinnen. Ich hob das Spielzeug auf, das ich zurückgelassen hatte, und als ich mich umdrehte, um nach Hause zu gehen, bemerkte ich, dass er im Parkhaus gegenüber vom Haupteingang saß, mit ausgemachtem Musikgerät. Ich ließ alles fallen, was ich in den Händen hielt, um es aufzuheben, und er war schon direkt auf der anderen Straßenseite. »Hey, wie heißt du? Können wir Freunde sein? Es tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Ich bin wirklich nett, wenn du mich besser kennenlernst.« Er hatte ein Batik-Tanktop an, seine Akne war besonders entzündet und sein Haar war richtig fettig. Ich erinnere mich, dass ich einfach nur angewidert von ihm war. Meine Beine waren wie gelähmt und ich versuchte zu entscheiden, ob ich eher durch den Wald fliehen sollte, der die Anlage umgab, oder ob ich es am Hauptweg versuchen sollte. »Ich kann nicht mit dir befreundet sein, meine Mutter sagt das. Nun, lass mich dir ein kostenloses Eis geben. Meine Mutter sagt, ich darf kein Eis haben. Okay, du kannst einen Lutscher oder eine Cola haben oder wie wäre es mit einem Snap-Armband? Tut mir leid, ich kann nicht die Straße überqueren. Das ist okay, ich komme zu dir. Du kannst im Truck fahren und mit der Musik spielen, wenn du willst.« Ich erkannte, dass dieses Hin und Her ein verlorener Kampf für mich sein würde, also entschied ich, dass es das Beste war, mitzumachen. »Okay, wenn du den Truck drehst, muss ich nicht die Straße überqueren. Dann wird meine Mutter nicht böse.« Er wurde viel zu aufgeregt, dass ich bereit schien und begann zu fahren. Er musste die Anlage verlassen und sofort wieder einfahren, aber es würde mir etwa 30 Sekunden verschaffen. Dann rannte ich los. Ich kam nach Hause und meine Mutter war gerade am Telefon mit meinem Vater, der an diesem Tag unterwegs war. Ich erzählte ihr, was passiert war, und sie ließ mich meinem Vater alles erzählen. Danach sagten sie beide, wie stolz sie auf mich waren und dass ich sehr erwachsene Entscheidungen getroffen hatte. Ab diesem Moment, es sei denn, ich war außerhalb der Stadt, mied ich alle Eiswagen, die in unsere Anlage kamen. Ich denke immer noch daran bis heute und ich erzähle diese Geschichte immer den Kindern, die ich babysitte. Ich hoffe nur, dass ich das einzige Kind war, das er anlocken wollte und dass niemand anderes eine Erfahrung mit ihm gemacht hat, die viel schlimmer endete. Vor einiger Zeit bekam ich einen Job in einem kleinen Krankenhaus etwas außerhalb der Stadt. Ich war aufgeregt, da es mein erster Job war, der mir seit meinem Abschluss angeboten wurde. Es war nur eine Aushilfsstelle, aber ich war trotzdem begeistert von der Chance, dort zu arbeiten, da das Geld gut war und es der Ort war, an dem ich meine Ausbildung gemacht hatte. Meistens arbeitete ich 12-Stunden-Schichten von 7 bis 19 Uhr. Manchmal arbeitete ich auch die Nachtschicht von 15 Uhr bis 23 Uhr. Ich mochte die Nachtschichten nicht besonders, da ich es gewohnt war, spät zu arbeiten, aber ich musste immer viel weiterfahren, um nach Hause zu kommen. In der Regel waren 4 Krankenschwestern, ein Administrator, ich und der Notarzt da. Das war's. In einem kleinen Krankenhaus wie diesem bekommt man einige ziemlich seltsame Dinge mit. Manche Leute können es nicht in die Stadt schaffen, also mussten wir auch schon mal den Notarzt per Hubschrauber empfangen. Ich habe einige wirklich grausame Dinge gesehen, wie ganze Familien, die bei Unfällen auf kurvigen Landstraßen ums Leben kamen. Manchmal wurden auch Tiere in Not hereingebracht, da in der Nähe kein Tierarzt geöffnet war. An einer bestimmten Nacht gegen 22 Uhr saß ich mit einer meiner Krankenschwestern zusammen und besprach eine Patientenakte, aber ich verschwendete die Zeit eigentlich nur, bis ich um 23 Uhr Feierabend hatte. Das Krankenhaus war sehr ruhig, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nur 6 Patienten aufgenommen. Dann hörte ich ein seltsames Geräusch am Eingang. Als ich hinblickte, sah ich einen Mann auf uns zukommen. Er sah ziemlich normal aus, trug aber einen langen Mantel, was seltsam war, da es mitten im Sommer war und es, obwohl es schon dunkel war, immer noch sehr warm war. Die Krankenschwester neben mir seufzte laut und stand auf, um die Toilette zu benutzen, was mich mit unserem neuen Ankömmling alleine ließ. Als er näher kam, wurde das seltsame Geräusch lauter und ich bemerkte etwas, das im Licht glänzte. Er zog etwas hinter sich her, aber ich konnte nicht genau erkennen, was es war, obwohl ich annahm, dass es Metall war, aufgrund des Kratzgeräusches, das es machte. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Er hielt an der Theke an und ich konnte sehen, dass seine Augen weit aufgerissen waren, die Pupillen vergrößert, sein Gesicht blass und es sah so aus, als hätte er schon länger nicht mehr geschlafen. Ich hatte diesen Blick schon oft gesehen und assoziierte ihn sofort mit jemandem, der unter dem Einfluss von etwas stand. Er lehnte sich auf den Schreibtisch und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare, zog daran und malte mit den Zähnen. Wenn Leute wie er hereinkommen, suchen sie normalerweise nach Drogen. Meistens beschweren sie sich über Migräne oder Fibromyalgie, also Dinge, die wir nicht widerlegen können. Ich bearbeitete ihn wie gewohnt und bemerkte, dass er immer reizbarer wurde, je mehr Zeit verging. Schließlich, als ich fertig war, wies ich ihn auf den Wartebereich hin. Er fragte dann, wie lange es dauern würde, da der nicht anwesende Arzt eine kurze Pause gemacht hatte. Ich schätzte etwa eine halbe Stunde. In diesem Moment änderte sich seine ganze Haltung. Der Ärger in seinem Gesicht war offensichtlich, als er zur Wartezone stürmte, einem Raum zwischen der Notaufnahme und der Rezeption. Als er wegging, erhaschte ich einen Blick auf das, was er hinter sich herzog, und kam schnell zu der Erkenntnis, dass es eine Axt war. Ich geriet in Panik und wollte fast den Code über das PA-System ausrufen, aber ich wollte nicht, dass er es merkte. Also rief ich schnell die Polizei mit meinem Handy an und rannte den Flur entlang, um den Krankenschwestern ein Zeichen zu geben, dass wir ein Problem hatten. Die Polizei musste aus 2 Städten entfernt kommen, was durchschnittlich 20 Minuten dauerte. Natürlich wollten wir als kleine Mädchen uns nicht ihm nähern. Dieser Mann war groß und muskulös, und selbst wenn wir unsere Kräfte gebündelt hätten, hätten wir keine Chance. Ich ging ruhig zurück zur Rezeption und bat den Arzt, mich anzurufen. Ich wartete und wartete, aber bekam keine Antwort. Ich beobachtete, wie der Mann immer unruhiger wurde, und bald begann er zu schreien und um Hilfe zu rufen. Schnell versteckte ich mich vor ihm. Die anderen Krankenschwestern und ich entwickelten einen Plan, um ihn im Wartebereich einzuschließen. Das Glas ist verstärkt und die Türen sind schwer, also hätte es ihn dort festhalten sollen, bis die Polizei eintraf. Der Plan ging ohne Probleme, bis der Mann merkte, was wir getan hatten. Er begann zu schreien und warf Stühle durch den Raum. Dann benutzte er seine Axt, um die Tür aufzubrechen. Wir standen alle nahe der Rezeption und sahen zu. Ich war in meinem Leben noch nie so verängstigt. Und was es noch schlimmer machte, war die Tatsache, dass er Fortschritte bei der Tür machte. Zu dieser Zeit kam der Notarzt von seiner Pause zurück. Er schlenderte durch den Haupteingang und nippte noch an einem Getränk, als er uns alle am Empfang hocken sah. Sofort übernahm er die Kontrolle über die Situation. Nachdem er alle nötigen Informationen eingeholt hatte, verschwand er zum Hintereingang, wo die Sanitäter normalerweise eintreten. Er öffnete eine der Wartezimmertüren und tackelte den Mann, als dieser nicht hinsah. Er fesselte dem Mann die Handgelenke mit Kabelbindern und setzte sich auf seinen Rücken, bis die Polizei eintraf. Ich war so dankbar, dass wir an diesem Abend einen jungen, körperlich fitten Arzt bei uns hatten. Ich habe ihm immer Kaffee gekauft, wann immer sich unsere Schichten überschneiden, um ihm zu danken. Aber ich glaube nicht, dass das jemals genug sein wird. Dies war bereits der 2. Vorfall, den ich während der Schicht von 15 Milli bis 23 Uhr erlebte. Ich beschloss, nie wieder Nachtschichten zu arbeiten. Jetzt habe ich ein Montag- bis Freitagsschema von 9 bis 17 Uhr und fühle mich viel sicherer. Musik Dies ist vor etwa 3 Jahren im späten November mit meinem Mann und mir passiert und es gibt uns immer noch Gänsehaut, wenn wir daran denken. Als wir in Seattle lebten, gingen mein Mann und ich häufig surfen. Normalerweise fuhren wir nach Nia Bay oder Westport, aber an diesem speziellen Wochenende war der Surfbericht für die direkt an der Küste gelegenen Spots ziemlich schlecht. Stattdessen beschlossen wir, einige Spots entlang der Straße von Juan de Fuca auszuprobieren. Das Land entlang der Straße ist landschaftlich schön, aber abgelegen und man kann nur über die Highway 112 dorthin gelangen, der von Port Angeles nach Nia Bay führt. Entlang der meisten Strecke gibt es keinen Handyempfang und nur eine Handvoll kleiner Städte. Also entschieden wir uns, entlang der Straße an einem Spot namens Twin zu surfen. Wir waren dort schon einmal surfen und kannten uns gut aus. Der Bericht zeigte, dass die Wellen am besten früh am Morgen wären. Also beschlossen wir, am Abend vorher loszufahren und im Auto zu übernachten. Da es Ende November war, entschieden wir uns, auf das Bezahlen eines Campingplatzes zu verzichten und einfach irgendwo am Strand zu parken. Wir dachten, dass niemand da sein würde, und das war auch richtig. Als wir gegen 15.30 Uhr ankamen, waren die einzigen anderen Leute, die dort parkten, ein junges Paar in einem Westfalia. Nichts Außergewöhnliches geschah zwischen unserer Ankunft und 18 Uhr. Wir kamen an, machten etwas zu Abend und ich machte einen schnellen Spaziergang am Strand. Das Einzige, was sonst noch passierte, war kurz vor Sonnenuntergang, als wir lautes Pfeifen hörten und einen Typen sahen, der die Straße entlang gelaufen war und nun den Zufahrtsweg zum Strand hinunterkam. Mein Mann und ich fanden es ziemlich merkwürdig, da es absolut keinen Ort gab, zu dem man entlang dieser Straße leicht hätte gehen können. Er hatte nur einen kleinen Rucksack bei sich, also war er definitiv nicht auf einer Wanderung. Er grüßte das junge Paar, als er am Strand entlang ging, und sie luden ihn ein, sich bei ihrem Lagerfeuer dazuzusetzen. Das letzte Mal, dass wir jemanden von ihnen sahen, war gegen 19 Uhr, als wir uns schlafen legten. Ich wachte etwa eine Stunde später auf und öffnete ein wenig das Autofenster, um frische Luft zu schnappen. Ich bemerkte, dass das Auto des jungen Paares jetzt verschwunden war und irgendetwas daran, dass sie nicht mehr da waren, beunruhigte mich. Ich konnte nicht genau sagen, warum, also schob ich es einfach auf meine Paranoia, weil ich müde war, und legte mich wieder hin. Als ich das nächste Mal aufwachte, war es fast 23 Uhr und diesmal sprang ich so schnell auf, dass auch mein Mann aufwachte. Er fragte mich, was los sei, und ich sagte, nichts. Ich glaube, ich hatte nur einen schlechten Traum. Er schien völlig entspannt und schlief wieder ein, aber ich blieb noch etwa 15 Minuten wach, versuchte auf irgendwelche Geräusche zu lauschen, und im Nachhinein schrie meine Intuition mir zu, dass etwas nicht stimmte. Da ich nichts hörte, legte ich mich wieder hin und versuchte, mich zu entspannen, um etwas Schlaf zu finden. 20 Minuten später wachte ich wieder auf, und diesmal war mein Mann schon wach und lauschte. Dass er so still saß, erschreckte mich. Also schaltete ich das Kabinenlicht ein und fragte ihn, was los sei. Jemand klopfte an den Fenstern. Ich erinnere mich, dass ich dieses tiefe Gefühl der Angst hatte, als ich vor ein paar Stunden aufwachte und bemerkte, dass das andere Paar gegangen war. Es war niemand mehr da, der campte, außer uns. Wir zogen schnell unsere Schuhe an, nahmen Taschenlampen, ein Messer und Pfefferspray und öffneten die Autotüren. Totale Stille, stockdunkle Nacht. Mein Mann ging in Richtung der Bäume hinter uns, um nachzusehen, während ich beim Auto stand und mit der Taschenlampe auf den Strand schien. Ich sah niemanden und setzte mich auf die hintere Stoßstange, während mein Mann seine Suche fortsetzte. Ich schaute, ob ich Handyempfang hatte. Nein, keine Chance. Vielleicht vergingen 2 Minuten, bevor er schnell zurückkam. »Wir müssen gehen«, sagte er. »Da steht ein Auto oben am Ausfahrtsweg, es steht einfach da, die Lichter sind aus und der Motor läuft.« Ich konnte nicht sagen, ob jemand drin war. In nicht mehr als 60 Sekunden warf ich alles, was auf den Vordersitzen war, nach hinten, wo wir geschlafen hatten, und wir fuhren schnell den Zufahrtsweg hinauf, aber wir wollten kein Risiko eingehen, an diesem Auto vorbeizufahren. Wir fuhren schnell davon und nahmen einige Hinterstraßen. In einem Moment der Orientierungslosigkeit bog mein Mann jedoch in die falsche Richtung ab und fuhr die Straße in Richtung Nia Bay entlang. Als wir merkten, dass wir in die falsche Richtung fuhren, sah ich hinter uns und siehe da, da war das Auto, nun mit eingeschaltetem Licht. Wenige Sekunden später fuhr es uns dicht auf den Fersen und versuchte, uns von der Straße zu drängen. Ich schrie praktisch, »Was zur Hölle machst du? Es gibt keinen Platz, um umzukehren. Die Straße ist eng, mit Wald auf der einen Seite und dem Ozean auf der anderen. Zum Glück sahen wir bald einen kleinen Schotterweg auf der linken Seite.« Ich erinnere mich, dass mein Mann einfach sagte, halt dich fest und dann hart nach links lenkte, wobei die Reifen quietschten. Sobald wir abbogen, fuhr das verfolgende Auto einfach in die gleiche Richtung weiter. Wir nahmen dann die Straße wieder in Richtung Port Angeles und fuhren etwa 90 km/h Richtung Sicherheit. Zum Glück folgte uns niemand mehr den ganzen Weg zurück. Ich fühle mich immer noch tief verstört, wenn ich an die Absichten der Person im Auto denke. Dies ist eine Geschichte, die mir meine Mutter erzählte, als ich alt genug war, um zu verstehen, was mir beinahe passiert wäre. Ich war damals erst wenige Wochen alt. In jenen Tagen, als eine Mutter ein Kind zur Welt brachte und es nach Hause brachte, wurden Hebammen vom Krankenhaus geschickt, um einmal oder zweimal pro Woche nach der Mutter und dem Baby zu sehen. Mein Vater arbeitete, also war er nicht zu Hause. Meine Mutter hatte mich zum Schlafen gelegt und erledigte ihre Sachen im Haus. Zwei Hebammen waren bereits früher in dieser Woche vorbeigekommen, also war sie verwirrt, als sie ein Klopfen an der Tür hörte. Wir lebten in einer sehr eng verbundenen Gemeinschaft, in der es selten Verbrechen gab, aber die meisten Menschen, die dort wohnten, arbeiteten den größten Teil des Tages, so dass es zu dieser Zeit praktisch verlassen war. Meine Mutter wurde von einem Mann und einer Frau begrüßt, die beide in Krankenhausuniformen mit Sicherheitsabzeichen gekleidet waren. Sie baten höflich darum, hereinzukommen und erklärten, dass sie vom Krankenhaus geschickt worden seien. Meine Mutter ließ sie herein, weil sie wie Fachleute mit den Abzeichen und Uniformen aussahen. Sie wussten sogar, dass sie ein kleines Mädchen hatte und den Namen meiner Mutter. Es war zu diesem Zeitpunkt sehr überzeugend, aber diese Informationen waren leicht zugänglich. Der Mann sagte, er würde mich nach oben bringen, um nach mir zu sehen, während die Frau meine Mutter unten untersuchen würde. Meine Mutter fühlte sich jedoch nicht wohl dabei, dass sie uns trennen wollten und erklärte, dass bereits ein paar Hebammen diese Woche da gewesen seien. Sie sagte, dass sie das Krankenhaus anrufen würde, da sie nicht benachrichtigt worden war, dass jemand kommen würde. Einen Tag zuvor warnte sie sie auch, dass ihr Mann, mein Vater, auf dem Weg nach Hause von der Arbeit sei und mit diesem ungeplanten Besuch nicht glücklich sein würde. An diesem Punkt wurden die beiden sehr defensiv und sagten, sie würden gehen, nachdem sie sehr darauf gedrängt hatten, uns zu trennen. Nach diesem Hin und Her gelang es meiner Mutter schließlich, sie zum Gehen zu bewegen. Ihr Verhalten änderte sich schnell und sie nahmen eine ruhigere Haltung ein und sagten, es müsse ein Missverständnis gewesen sein. Was noch seltsamer war, war, dass, als meine Mutter ihnen die Tür öffnete, um sie gehen zu lassen, draußen eine weitere Person im Auto wartete, deren Motor immer noch lief. Sie rief das Krankenhaus an und man sagte ihr, dass an diesem Tag keine Hebammen für einen Besuch bei ihr eingeplant seien und dass sie die Mutter immer benachrichtigen würden, wenn eine Hebamme geschickt würde. Es wurde auch erwähnt, dass sie niemals verlangen würden, die Mutter und das Baby zu trennen. Meine Mutter gab eine Beschreibung der Besucher ab und man teilte ihr mit, dass das Krankenhaus keine männlichen Hebammen habe und dass sie sofort die Polizei rufen sollte. Erschrocken rief meine Mutter meinen Vater an, der direkt von der Arbeit nach Hause kam, und sie meldeten den Vorfall der Polizei, aber es kam nie zu etwas, von dem wir wissen. Wer weiß, was diese beiden vorhatten, wenn sie Zugang zu allen Informationen über meine Mutter erhalten hätten. Sie müssen jemanden gehabt haben, der das Haus beobachtete und wusste, dass mein Vater nicht zu Hause war, und sie hatten sogar die Mühe gemacht, die Uniformen und Abzeichen zu besorgen. Gott sei Dank handelte meine Mutter nach ihrem Instinkt und brachte sie aus dem Haus. Es ist noch gruseliger, sich vorzustellen, wie mein Leben jetzt wäre, wenn sie ihren Plan an diesem Tag hätten umsetzen können. Ich glaube nicht, dass es sich um ein echtes Missverständnis handeln könnte. Sie hatten das Standardprotokoll nicht befolgt und niemand hatte meine Mutter über ihren Besuch informiert. Sie waren sehr unhöflich und defensiv, als meine Mutter sie herausforderte, was kein akzeptables Verhalten von einem Gesundheitsfachmann ist. Ich glaube, wir hatten großes Glück, dass sie beschlossen zu gehen. Meine Mutter hätte nichts tun können, wenn sie sich entschieden hätten, Gewalt anzuwenden. Ich hoffe nur, dass sie das nicht auch bei anderen getan haben. Ich habe damals nicht wirklich realisiert, wie verrückt das war. Aber im Rückblick fühle ich mich irgendwie lucky, dass mir solche Begegnungen in meinem Leben nicht häufiger passiert sind. Ich bin ein kräftiger Mann, also lassen mich die Creeper meistens in Ruhe. Als ich 19 war, lebte ich in Kentucky, ziemlich weit weg von meiner Heimatstadt in Michigan. Es war eine kleine Stadt namens Pikeville, wo es sehr wenig Kriminalität gab. Ich vermisse sie eigentlich ein bisschen, aber ich schweife ab. Meine Familie kam an meinem Geburtstag zu Besuch und wir haben uns am nächsten Morgen im Hardee's in der Stadt verabredet, nachdem sie angekommen waren. Ich war ziemlich früh dort. Ich bin der Typ, der 15 Minuten zu früh kommt und Sie sind der Typ, der 15 Minuten zu spät kommt. Während ich draußen stand und wartete, kam ein Mann auf mich zu. Wenn du jemals in einem Ort wie Pikeville gelebt hast, weißt du, dass dort jeder super freundlich ist. Also kam es mir nicht merkwürdig vor, als er anfing, mit mir zu reden. Es hätten alle Alarmglocken läuten sollen, aber als er herausfand, dass ich aufs College ging, sagte er, er hätte mich auf einer Party gesehen. Das war unmöglich, da ich nie zu einer Party in dieser Stadt gegangen war. Als er herausfand, dass ich Videospiele mochte, fing er an, ständig über Dungeons & Dragons zu sprechen, während er immer wieder aus einer Flasche Alkohol trank und mir ständig etwas anbot. Zu diesem Zeitpunkt war es etwa 10 Uhr morgens. Er erzählte mir, wie er alle seine Freunde verloren hatte, weil er in Drogen geraten war. Als er das sagte, tat er mir ein bisschen leid. Dann fragte er mich, ob ich eine Runde spazieren gehen wollte. Und da ich wusste, dass meine Familie noch eine Weile nicht da sein würde, stimmte ich zu. Aufgrund der Tatsache, dass ich keine Erfahrung mit solchen Begegnungen hatte und in Pikeville wenig Kriminalität gab, war der Warnmechanismus in meinem Gehirn völlig deaktiviert. Wir gingen etwa 10 Minuten und unterhielten uns, bis ich realisierte, dass wir uns in einem zwielichtigen Teil der Stadt befanden. Wir hielten vor einem Haus, das verlassen wirkte, mit einer dunklen, engen Gasse daneben. Er fing an zu erzählen, wie er 2 Mädchen kannte, die dort wohnten, und wie attraktiv sie wären. Dann erzählte er mir, wie DTF sie wären und fragte, ob ich sie treffen wolle. Zu diesem Zeitpunkt setzte endlich mein gesunder Menschenverstand ein. Ich war in einem miesen Teil der Stadt mit einem seltsamen Kerl, den ich nicht kannte, der gerade über harte Drogen gesprochen hatte und niemand wusste, wo ich war. Und jetzt wollte er mich in ein offensichtlich verlassenes Haus unter dem Vorwand, irgendwelche Damen zu treffen. Ich lehnte dieses Angebot natürlich ab und sagte sofort, dass ich zurück müsse, da meine Familie wahrscheinlich auf mich wartete. Er schien ein bisschen enttäuscht zu sein und fragte dann, ob ich ihm helfen könnte, einen Billardtisch in seinen Van zu bringen, der praktischerweise in der Gasse geparkt war. Ich lehnte auch das ab. In diesem Moment fing er an, in seine Jackentasche zu greifen. Meine Alarmglocken begannen zu läuten. Ich realisierte, wie sehr dieser Kerl aussah, als könnte er mich erstochen haben, und ich hatte panische Angst. Aber in diesem Moment tat meine Stiefmutter das einzig Gute, was sie je für mich getan hatte. Sie rief an, um zu sehen, wo ich war. Ich nahm das als Gelegenheit, mich schnell zu entfernen. Der Creeper folgte mir etwa 3 Blocks. Ich weiß nicht genau, was dieser Typ wollte. Vielleicht wollte er mich einfach nur ausrauben, aber trotzdem, auch wenn Pikeville wenig Kriminalität hat, gibt es in dieser Gegend viele Verschwundene und es wird gemunkelt, dass es ein Außenposten für Menschenhändler ist. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich zugestimmt hätte, ihm zu helfen, aber ich kann nicht anders als an diese eine Szene aus »Das Schweigen der Lämmer« zu denken, in der Buffalo Bill ein Opfer in seinen Van lockt und es schlägt. Ich hoffe, dass der Mann die Hilfe bekommen hat, die er brauchte, und es ihm besser geht, aber gleichzeitig hoffe ich genauso sehr, dass ich nie wieder das Unglück habe, ihm zu begegnen. Das passierte in meiner Heimatstadt, als ich 7 Jahre alt war, im Jahr 1980. Zur Erklärung, ich lebte auf einer Insel vor der Küste des Bundesstaates Washington, in einer Militärstadt, die als eine der sichersten Gegenden in den USA gilt. Allerdings gibt es überall merkwürdige Leute. Der Zeitpunkt dieses Vorfalls ist für mich vage, aber da ich draußen mit meinen Freunden spielte, schätze ich, es war ein Sommerabend kurz vor dem Abendessen. Wir fuhren mit unseren Fahrrädern auf der Straße, spielten Fang, ihr kennt das ja, das übliche Zeug, was Kinder in den 1980er Jahren machten. Dann hielt ein Auto an und stoppte mitten auf der Straße. Ich erinnere mich nicht mehr genau, um welches Auto es sich handelte oder was der Fahrer genau zu mir sagte, aber er muss es irgendwie geschafft haben, mich zu ihm zu holen, denn ich erinnere mich, dass ich nah genug war, um zu hören, was er sagte. Er fragte mich, ob ich irgendwelche anderen Kinder gesehen hätte, die herumirrten, weil eines seiner Kinder verschwunden sei. Dann bemerkte ich, dass auch eine Frau im Auto saß Also nahm ich an, dass sie die Mutter und er der Vater war. Ich sagte, dass ich keine anderen Kinder gesehen hatte, aber dass es einen Park in der Nähe um die Ecke gab und er sie vielleicht dort finden könnte. Nebenbei bemerkt, war ich ziemlich stolz auf mich, dass ich mit meinen 7 Jahren so etwas dachte. Der Mann fragte dann, ob ich bereit wäre, ins Auto zu steigen und ihnen zu zeigen, wo der Park war. Obwohl ich noch nicht ganz verstand, wie gefährlich das war, war ich mir trotzdem des Fremdengefahrkonzepts bewusst, also lehnte ich ab. Er insistierte weiterhin, dass ich ins Auto steigen sollte, aber ich blieb bei meiner Antwort und gab ihm stattdessen die Wegbeschreibung zum Park. Dann lief ich weiter und spielte mit meinen Freunden, die die ganze Zeit zugeschaut hatten. Das Auto fuhr langsam davon. Ein paar Minuten später kam meine Mutter nach draußen, um mich zum Abendessen zu rufen, und ich lief fröhlich den Weg hinauf, um ihr zu erzählen, dass ich jemandem geholfen hatte. Ich war sehr aufgeregt, das für einen Erwachsenen getan zu haben. Ich erklärte ihr die ganze Sache und ihre Miene veränderte sich ein wenig, aber sie sagte nervös: "Das war sehr nett von dir, Liebling." Ich fühlte mich daraufhin richtig stolz. Schließlich kam mein Vater nach Hause. Er war ein solider Navy-Typ, ein Schwarzgurt, der früher in der Rettungseinheit war, sozusagen der Typ, vor dem Chuck Norris sich jede Nacht unter dem Bett versteckt. Meine Mutter erzählte ihm natürlich, was passiert war, und seine Reaktion war ganz anders. Er sagte mir, dass er zwar stolz darauf war, dass ich anderen helfen wollte, aber dass ich niemals, niemals wieder so etwas tun dürfe. Er sagte: "Erinnere dich daran, Kinder sollten niemals von Erwachsenen um Hilfe gebeten werden." Ich habe seine Worte nie vergessen und habe diese Weisheit inzwischen meiner eigenen Tochter weitergegeben. Dann sagte er mir, dass ich Glück gehabt hätte, nicht entführt worden zu sein, und dass ich es mir immer merken solle, weil sie mich für immer verloren hätten, wenn es anders ausgegangen wäre. Er war sehr ernst, was mein Ego ein bisschen verletzte. Nach 30 Jahren, in denen ich meinen Vater besser kennengelernt habe, weiß ich, dass er nur so ernst wird, wenn er Angst hat. Armer Kerl. Jahre zuvor war ich als Kleinkind in Japan ausgebüxt und auf einer Klippe gefunden worden, und später verließ ich wieder den Garten in San Antonio, um bei Haustürverkäufen meine Ausmalbilder anzubieten. Ich bin mir sicher, er dachte, er sei im Höllenurlaub mit einem Kind wie mir. Ich weiß nicht, ob meine Eltern jemals irgendetwas mit dieser Information gemacht haben, aber es ist fast zu 100% wahrscheinlich, dass sie es jemandem erzählt haben, weil sie wirklich solide, liebevolle Menschen sind. Aber soweit ich weiß, kam nichts weiter daraus, und ich weiß nicht, ob so etwas noch einmal in meiner Stadt passiert ist. Ich bin Polizist aus Idaho, und eine Geschichte, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war die Nacht von Halloween 2001. Diese besondere Erfahrung hätte mich fast dazu gebracht, den Dienst zu quittieren, aufgrund der Eigenartigkeit dieses ganzen Vorfalls. Es begann wie eine normale Patrouille. Mein eigentlicher Partner war krank, aber er schaffte es irgendwie, auf eine Halloween-Party zu gehen, wie ich später herausfand. Also war ich mit einem grummeligen Rassisten zusammen, den ich wirklich nicht mochte. Etwa eine Stunde später bemerkte er etwas hinter einem Dickicht am Straßenrand. "Hey, schau mal. Was machen diese Leute?" Wir hielten an, um zu sehen, was wie eine improvisierte Kostümorgie aussah. Solche Dinge waren hier an Halloween normal. Leider war es häufiger als nicht betrunkenes Partyvolk, das von seinen Hormonen kontrolliert wurde. Es waren 2 Männer, die als Mickey Mouse verkleidet waren, und es war noch jemand anderes zu sehen, aber sie schienen als Reh verkleidet zu sein. Normalerweise, wenn ich so etwas sehe, lasse ich den Leuten ihre Privatsphäre und warte, bis sie fertig sind, bevor ich sie vertreibe oder verhaften, je nach Lage. Diesmal jedoch war es beunruhigend. Sie hielten diese Person nicht fest, aber von dem, was ich sehen konnte, war sie nicht ansprechbar. Also gingen wir näher heran und klopften an einen Baum, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie hörten nicht auf, sich zu umarmen, aber was wir sahen, ließ uns zurückspringen, und ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich sofort erbrach. Das ist der Moment, indem ich sage, dass das, was ich gesehen habe, das Schrecklichste war, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Es war niemand in einem Rehkostüm. Es war ein halbzerlegtes Reh, dessen Innereien verstreut waren, und sie nahmen abwechselnd mit ihm Kontakt auf. Das Einzige, was sie trugen, waren die Mickey-Maus-Masken. Das Bild ist immer noch sehr präsent in meinem Kopf, selbst nach all den Jahren. Es war einfach so unmenschlich schrecklich, dass ich es nicht angemessen beschreiben kann. Wir waren etwa eine Minute lang völlig erstarrt, bis mein vorübergehender Partner, den ich mich weigere, als meinen Partner zu bezeichnen, seine Waffe zog und anfing, sie anzuschreien. Die beiden Männer beachteten uns nicht und machten einfach weiter, mit Blut von der Taille abwärts bedeckt und was wie festes Material aussah. Mein Gehirn setzte endlich ein und ich sagte dem vorübergehenden Partner, er solle die Waffe senken, und wir gingen vor und nahmen die beiden Männer in Gewahrsam. Wir funkt HQ und brachten die beiden Männer zur Wache. Sie sagten kein einziges Wort auf dem gesamten Rückweg, aber einer von ihnen lachte immer wieder. Sie testeten positiv auf Meth, keine Überraschung, und waren beide sehr wirr, selbst nachdem sie wieder klar wurden. Ich habe nicht viel weiter nachgeforscht, aber anscheinend waren sie beide normale Arbeiter, die einen Monat zuvor verschwunden waren. Das ist eines der gruseligeren Dinge, die ich auf Patrouille gesehen habe. Auf jeden Fall das visuell verstörendste. Also ja, fröhliches Halloween. Das ist schon eine lange Zeit her, und wenn ich jetzt daran denke, schaudert es mich immer noch. Ich lebte in einem County in Kentucky auf einer Pferdefarm. An einem Sommertag vor etwa 5 oder 6 Jahren fand meine Mutter, die Pferdeliebhaberin in unserer Familie, ein neues Pferd, das sie kaufen wollte in Lawrenceburg. Wir werden den Verkäufer dieses Pferdes als James bezeichnen. Lawrenceburg ist einer der Orte in Kentucky, an denen Menschen behaupten, die Kentucky-Version von Bigfoot, das Hillbilly Beast, gesehen zu haben, das überall im Bundesstaat Kentucky gesichtet wurde. Mein Bruder und ich waren auf solche Sachen hereinzufallen wie die meisten Kinder, also entschieden wir uns mit meiner Mutter mitzukommen, in der Hoffnung, dass wir es selbst sehen würden. Als wir in der Stadt ankamen, lag James' Haus am Rand, mehrere Meilen von der nächsten Stadt entfernt. Nur ein paar Häuser standen hier und da am Straßenrand, aber es gab eines, das ich nie vergessen werde. Wir waren etwa 5 Minuten von James' Haus entfernt und fuhren langsam, weil wir einen Anhänger an unserem Forerunner hatten. Ich starrte aus dem Fenster, in der Hoffnung, das Hillbilly Beast irgendwo im Wald zu entdecken, als ich ein Haus sah. Dieses Haus hatte über 20 Schaufensterpuppen im Garten, in allen Formen und Größen. Die meisten lagen auf dem Boden oder lehnten gegen das, was wie ein Schuppen aussah, aber 2 von ihnen machten mir wirklich Angst. Eine war eine erwachsene Frau, die an einen Baum direkt an der Straße gebunden war. So nah, dass ich sie wahrscheinlich berühren konnte, wenn ich das Fenster herunterließ und meine Hand ausstreckte. Die 2. war die Größe eines Babys, und sie war an einen Baum genagelt, nur ein paar Meter entfernt. Beide sahen wirklich alt und abgenutzt aus, schimmelig, verrottet und so weiter. Meine Mutter hielt das Fahrzeug an und wir saßen einfach nur da und starrten auf diesen Ort. Das Haus war alt und heruntergekommen, aber offensichtlich lebte noch jemand dort. Der Schuppen direkt daneben sah fast brandneu aus, abgesehen von dem, was wie satanische Graffiti aussah, die überall darauf geschrieben waren. Wir 3 waren total erschrocken und fuhren weiter in Richtung James' Haus. Als wir dort ankamen, fragten wir ihn nach diesem gruseligen Schaufensterpuppenhaus an der Straße. James behauptete, er hätte so etwas nie gesehen. Er sagte auch, dass er an diesem Morgen erst in der Stadt gewesen sei und genau diese Straße entlang gefahren sei, also hätte er es wahrscheinlich gesehen. Nachdem wir mit dem neuen Pferd losfuhren, nahmen wir einen anderen Weg nach Hause, um das Schaufensterpuppenhaus nicht wieder sehen zu müssen. Ein Teil von mir denkt, dass es vielleicht ein gruseliger Streich war, aber ein anderer Teil von mir fragt sich, was, wenn einige von ihnen gar keine Schaufensterpuppen waren?